Bonjour und willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Episode und es ist wieder soweit. Lennart, es ist Ende Juni, das bedeutet für uns die große Tour de France-Podcast-Folge.
Du metzgerst wieder französische Ortsnamen weg.
Ja, genau.
Das ist die Folge des Jahres, wo wir eine erhöhte Frequenz von solchen Sachen haben.
Ich habe vorhin schon wieder reingeguckt und die Strecken, ich sag mal so, fünfte Etappe von Lannemezan nach Pau. Da wird Marie die eine wieder gleich alles weggemetzgert. Schön mit dem Filetiermesser die Namen kleingeschnitten. Genau, wir gucken uns heute die Strecke an. Wir schauen uns an, was die Top-Favoriten zu sagen haben, wer jetzt dann doch am Start steht oder eben nicht, wie die einzelnen Taktiken der Teams vielleicht für die diesjährige Tour de France aussehen könnten. Ich habe ein paar Neuigkeiten zur Änderung, ein paar Regeln der Tour mitgebracht und wir haben, ich sag mal so, 5, 6 Highlights-Etappen, die wir gleich mal gemeinsam durchgehen können und besprechen können. Vorweg erstmal, Lennart, Tour de France 2026, du hast auch schon mal ein bisschen reingeschaut. Was sagst du? Was fällt dir erstmal zunächst direkt auf?
Boah, jetzt werde ich erstmal mit so einem Test konfrontiert.
Hier gibt es keine richtige Antwort.
Also gibt es irgendwas, wo du sagst, boah. Die Tour startet nicht in Frankreich, fällt mir auf.
Ja, das ist
richtig. Harte Analyse.
Harte Analyse, das ist richtig. Wo startet sie denn?
In Barcelona.
In Barcelona. Wie startet sie?
Mit einem, ja, nennt man das noch Teamzeitfahren oder nennt man das
Leadout?
Wir bringen, ja genau, Leadout. Wir bringen einen zum Fuß von einem kurzen Anstieg und der fährt all out da hoch. Und dann wird schon mal spannend, ob, wenn man 2 Leader hat, einer den anderen abhängt.
Ja, das stimmt. Genau, seit einem Dreivierteljahr sprechen wir darüber schon, weil auch schon diesem Jahr einige der Zeitfahren diverser kleinen Rennen und Rundfahrten auch schon in so eine Richtung gebaut wurden. Wir haben schon die ersten Erkenntnisse, wie das funktioniert, aber alles so ein bisschen darauf ausgerichtet, dass das Tour de France Auftaktzeitfahren und damit die Vergabe des ersten gelben Trikots mit einem Mannschaftszeitfahren beginnt, wo aber jeder Fahrer seine eigene Zeit bekommt. Das ist spannend.
Ja. Das ist auf jeden Fall spannend. Das wird vor allem, glaube ich, im Team Red Bull zu einer interessanten Konstellation führen.
Ja.
Oder kann zu einer interessanten Konstellation führen. Ja, also mal gucken, was da passiert. Wollen wir vielleicht noch vorher so ein paar Sachen im Vorfeld der Tour, die da passiert sind, besprechen?
Ja,
bevor wir reingehen, wer dabei ist, können wir auch mal gucken, wer ist nicht dabei und was ist eigentlich noch so last minute bei der Tour de Suisse passiert.
Ja, also gerne.
Ich weiß gar nicht, ob wir die komplette Tour de Suisse durch hatten letztes Mal. Ich glaube, nein.
Nee.
Ich habe gesagt, Pogacar wird Leute überrunden.
Stimmt, das war seine Aussage. Hat er sie überrundet?
Er hat, glaube ich, keine Leute überrundet. Nee. Es ist relativ human gefahren worden.
Ja, und nein.
Ja und nein. Also die Zahlen waren schon gut.
Ja.
Aber er hat halt erst beim letzten Mal da hoch richtig angefangen, Gas zu geben.
Genau. Genau, die Zahlen waren besonders gut. Ich hatte, wir hatten im Vorfeld, haben wir schon dabei gesprochen im Podcast, ich weiß nicht, dass wir sagten, Del Toro wird der heimliche Leader eventuell, weil auch ein bisschen die auf der Datenlage stützt, dass wir dieses Jahr noch keine Performance von Pogacar gesehen haben, die
wirklich gut war.
Ja, die außerordentlich gut in der berechneten oder in einem langen Berg-Time-Trial gut war. Ungestritten, Leute. Jetzt höre ich schon wieder. Lukas, du hast komplett Lüttich, Bastogne, Lüttich vergessen. Ja, 3 Minuten 45, 8,7 Watt pro Kilo. Die höchste VO2 Max Leistungsrange, die ich jemals gesehen habe. Gemeinsam mit Paul Sextas. Unbestritten, das ist völlig klar. Genauso hatten wir auch nochmal irgendwie im Frühjahr irgendwas noch im 8-Minuten-Bereich, hatte ich in meinem Power-Profiling. Das stimmt schon alles. Aber das sind alles Werte, die, ich sag mal, in so einer Ära oder in so einer interpolierten Leistungsära waren, die war, was okay war, damit gewinnst, damit kannst du 2012 eine Tour de France gewinnen, so, das ist so Chris Froome Era, aber nicht im letzten Jahr oder der Pogacar vom letzten Jahr hätte seine eigenen Werte torpediert und dann kam jetzt Tour de Suisse als, ich sag mal, kleiner Formcheck nochmal da rein, Villars-sur-Ollon, 24 Minuten mit 7,19 Etalon Watt pro Kilo und das ist wirklich ein Hammerbrett, also das gehört schon in die Riege der Top 40 Performances generell. Und da bin ich echt gespannt, wie das jetzt auch auf den Langanstiegen so aussehen kann.
Ja, ich glaube, man kann sagen, er sieht ganz gut aus für die Tour. Er hat selbst in einem Interview gesagt, er ist besser drauf als letztes Jahr.
Ja.
Da freut sich natürlich jeder der Konkurrenten.
Yay.
Was ich noch ganz interessant fand, war die Aussage von, ich glaube, es war Koen Baumann, zu dem, was auf der ersten Etappe abgegangen ist, wo er gesagt hat, ich bin ungefähr so nah, weit entfernt von Tadej Pogacar, wie ich von einem Amateurfahrer oder wie ein Amateurfahrer von mir ist.
Das ist schon heftig, ne?
Weil die erste Etappe, das, ich glaube, das war einfach sehr unangenehm für die ganze Truppe da. Oder für alle einfach in dem Rennen, weil da wurde dann einfach das Ganze so zerlegt und der fährt dann halt einfach weiter. Auch, ich weiß gar nicht, welcher UNO-X-Fahrer das war, der als einziger noch vor Pogacar war. Als es dann losging und der dann kurz eingeholt wurde, bisschen mitgefahren ist und dann kurzerhand gesagt hat, so, alles klar, das Ciao. Wird hier auch gar nichts mehr. Aber Mauro Schmidt auch am letzten Tag berghoch auch so abgefunken, gesagt, so, komm, vergiss es. Also das Level ist schon einfach extrem hoch. Es war Sam Omen und Koen Baumann, die sowas in die Richtung gesagt haben, dass sie im Prinzip gar nicht mehr verstehen können, wie so dieses Level so zustande kommt.
Und überleg mal, so ein Sam Omen 2... Was war das, 17, 18 rum?
Nee. Früher war der mal richtig gut, der war vor allem richtig guter Nachwuchsfahrer. Genau. Da war, also ich glaube, der hat dann so Ronde des Arts gewonnen, der war der, glaube ich, mit Dumoulin im Nachwuchsteam.
Genau.
Da war der richtig, richtig gut.
Ich glaube auch, Sam Omen war ja auch so die ganze Zeit so mit der letzte Helfer bei Dumoulins Sieg damals, war Sam Omen immer noch so eben mit dabei. Also das war der Fahrer am längeren Anstiegen. Sam Omen ist schon wirklich gut und ich meine, dass er vielleicht jetzt nicht mehr, vielleicht ähnlich gut ist und nicht mehr im Vergleich anderer so gut vorne mitfährt, ist es offensichtlich, aber diese Aussage ist natürlich schon wirklich hart. Das ist eine Dominanz, die schwierig ist, irgendwie zu brechen, gerade in so einer 3-Wochen-Rundfahrt.
Genau, also Pogacar hat da nochmal ein Statement abgesetzt. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Haben wir über das Zeitfahren gesprochen?
Über Nippelgate?
Über Nippelgate, ja. Wir müssen jetzt mal überlegen, wann das Zeitfahren war.
Also ganz ehrlich, war nicht über Zeitfahren gesprochen.
Van der Poel ist das erste Mal seit langem wieder ein schnelles Zeitfahren gefahren. Wir haben wohl über das Zeitfahren gesprochen, meine ich. Ich glaube, wir sollten hier nichts doppelt erzählen. Ich meine, mich erinnert zu haben, dass wir über das Zeitfahren gesprochen haben. Oder das ist der Fluch mal wieder, wenn man im gleichen Büro hockt.
Ja.
Oder nebenan, man hat beim Mittagessen
drüber gequatscht. Wir sollten damit aufhören.
Kein Kontakt mehr ab jetzt. Was wir bestimmt jedenfalls nicht besprochen haben, ist, dass Oscar Onley aus ist.
Ja, das ist richtig.
Oscar Onley aus der Tour raus.
Und damit können wir mal die Fahrer von Picnic Post NL durchgehen, wer die Leaderrolle übernehmen darf.
Er ist doch gar nicht mehr da, Kollege.
Ach ja, stimmt.
Der hat doch schon den Sprung da rausgeschafft.
Ja, stimmt.
Und ist jetzt, gehört jetzt zur High Society des Radsports. Net Company Ineos denkt sich jetzt, scheiße, jetzt haben wir da 6 Millionen Buyout gezahlt und haben dem auch noch ein gutes Gehalt gegeben und jetzt ist der aus der Tour raus. Hat es letztes Jahr aus dem Picnic Post NL Sumpf rausgeschafft. Wir haben gerade eben schon gesagt, es ist irgendwie so jedes Jahr, dass die irgendwas anderes aus dem Hut zaubern. Die haben 2024 bei der ersten Etappe mit Bardet und Frank Vandenbroek was aus dem Ärmel geschüttelt. Letztes Jahr haben sie auf einmal Oscar Onley gefunden. Wen siehst du dieses Jahr?
Irgendwie Picnic Post NL hat wirklich jedes Mal ein Team, wo du denkst, die holen gar nichts. Und dann haben sie aber irgendwie, genau, wie du schon sagtest, so ein Ass aus dem Ärmel. Ich habe gar keine Ahnung. Das jetzt sagt ProSiding Stats, wir haben 3 Fahrer, die vielleicht gesetzt sind. Warren Barguil, Pavel Bittner und Frank Vandenbroek.
Warren Barguil
holt das, wird nochmal auf 5 vorfahren, ich sage dir. GC5, Bergtrikot noch dazu.
Ja, ich meine, Pavel Bittner ist kein schlechter Fahrer, der wechselt aber auch jetzt da raus. Also im Laden zu Q36.5 wohl.
Pavel Bittner, aber auch ganz kurz, ich habe gerade aufgerufen, seit Schelderpreis 8.4. kein Rennen mehr gefahren, ne?
Ja, genau. Also lange verletzt gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das Ding ist, bei Picnic Post NL hast du genau 8 Fahrer, wo du sagst, die haben World Tour Niveau, wenn du es richtig hart sagst. Also die da wirklich das Niveau haben, bei so einem Rennen überhaupt irgendwie mitzufahren, mal gesehen zu werden, außer wenn die Kamera von hinten aufs Feld filmt, wenn man es ganz hart sagt, aber der Leader mit Fabio Jakobsen, wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen, leider absolut nicht in der Lage, irgendwo vorne mitzufahren. Ja. Ansonsten, klar, du hast ein paar erfahrene Leute, wie jetzt Warren Barguil, der wird die Tour locker durchfahren, der wird sein Ding machen können, aber für wen ist halt ein bisschen die Frage. Bittner, wenn er in Form ist, glaube ich nicht, dass er annähernd eine Chance hat, eine Etappe zu gewinnen, aber er kann halt ganz gut fahren und ich könnte ihm zutrauen, dass man irgendwo auf einer Etappe, wo es ein bisschen schwieriger ist, ein bisschen schwerer ist und man aus einer kleineren Gruppe gesprintet wird, dass da was kommen könnte.
Ja.
Und ansonsten wird es halt schon ein bisschen eng, diesen Kader zu füllen.
Ja, ja, voll. Überspringen wir das Thema relativ schnell mit Pitti Postnell. Du hast gerade schon gesprochen, welche Fahrer nicht starten. Klar, wir haben letztes Mal schon mal Wout van Aert gesprochen. Das hat man schon, glaube ich, abgearbeitet. Ja. Jetzt neuerdings mit dazugekommen, auch ein Rückschlag für Visma Liesebike. Eduardo Affini ist gestern beim Zeitfahren gestürzt und wird mutmaßlich, also er
auch raus sein.
Genau, auch raus sein. Hat jetzt wohl anscheinend nichts gebrochen, aber sah jetzt nicht so geil aus. Was auch immer da passiert ist. Ich weiß nicht, ob du es weißt, was da passiert ist, aber ich habe nur das Ergebnis gesehen von ihm, wie er da lag. Also wird auch das Team nicht weiter unterstützen können. Wo wir gerade im Zeitfahren sind, auch Stefan Küng wird nicht starten. Nach seinem Crash bei Omloop ist er jetzt zwar die Schweizer TT-Meisterschaft wieder gefahren, aber ich glaube Platz 4 habe ich vorhin nochmal rausgelesen. Jetzt auch nicht so Küng-mäßig.
Nope.
Wird dann auch nicht mit am Start sein. Genauso wie Ivan Romeo, der anscheinend Grippe zurzeit hat. Jetzt kurz vor dem Start der Tour, auch nicht geil. Wird die Tour auch nicht starten. Und was ich nochmal gesehen habe, Peyo Bilbao, wird auch nicht mit dabei sein. Pelle. Hatte, ich glaube, doch immer Paul Voss gesagt. Peyo Bilbao, kurz Pelle. Wird auch nicht mit am Start sein. Und Lorenzo Fortunato. Das ist aber noch nicht offiziell.
Das hat er dir nur privat gesagt.
Ja, genau. Ich meine, so weiß ich noch nicht.
Also ich finde, vor allem für Wismar wird es halt echt bitter an einigen Stellen. Wenn sie es nachnominiert haben, ist Davide Piganzoli. Da war ja die ganze Zeit fetter nicht.
Ja.
Ist einen überragenden Giro gefahren. Und wenn man sich jetzt mal, wir schauen jetzt einfach mal auf die Teams im Detail.
Okay, los geht's.
Wenn man sich jetzt mal die Teams von den Favoriten anguckt, hast du aktuell einen Kader bei Wismar, Campenaerts, Affini mit dem Fragezeichen, Per Santagenes, Jorgensen, Kuss, Amiral, Piganzoli und Vingegaard. Das ist nicht mal verkehrt, ne? Also selbst wenn da jetzt noch ein Affini rausfliegen würde, der ist natürlich extrem hilfreich.
Ja.
Hast du immer noch irgendwie einen Kader, wo du sagst, solange ein Kuss und ein Piganzoli, die sind beide schon in Giro gefahren.
Ja.
Wenn die sich vielleicht aufteilen, mehr Fokus auf Pyrenäen, Alpen und du hast einen Jorgensen, der immer dabei ist, immer bei Vingegaard ist, dann hast du da erstmal ein ganz gutes Team fürs Hochgebirge.
Absolut. Ich habe das intensiver auch nochmal für ein Video vorbereitet, was nächste Woche kommen wird. Also da ist schon mal Werbung für das Video für nächste Woche, weil ich da auch nochmal intensiv drüber gesprochen habe und das jetzt können wir noch ein bisschen auch ausführen gerne. Giro Italia als Vorbereitung für die Tour de France.
Ja.
So, was ist da los? Wir haben ja mitbekommen, Jonas Vingegaard hat den Giro gewonnen mit einer relativ großen Dominanz. Und die Ursprungserklärung für den diesjährigen Trainingsformaufbau war halt wohl, dass er letztes Jahr bei der Vuelta gemerkt hat, irgendwie hat die Tour ihm mehr Watt aufs Pedal gebracht für die Vuelta. Also er hat das Gefühl gehabt, dass er bei der Vuelta durch die Tour verbesserte Leistungsfähigkeit bekommen hat, dass vielleicht jetzt nicht akkumulierte Ermüdung das der große Tenor war, sondern halt einfach wie eine Art, naja, nicht Trainingslager, aber halt einfach ihm die 3 Wochen Grand Tour wohl geholfen hätte.
Bro, wo hatte der mehr Leistung?
Naja, es war wohl, zumindest nach eigenen Aussagen, hat er sich wohl ganz, ganz fit gefühlt.
Ja, also ich, jetzt kann ich mich hier in die Nessel setzen, aber wenn ich mich irgendwo auf ein niedrigeres Niveau begebe und dann schnell fahre und der Beste bin, dann fühle ich mich eigentlich auch mal sehr fit.
Das ist absolut klar.
Also wenn Radanfängern, die sind meistens immer noch trotzdem stärker als ich, aber in der Gruppe mitfahren würde, würde ich mich auch sehr fit fühlen.
Nee, absolut. Die Frage ist halt, ich weiß nicht, woran sie es halt bemessen. Sie werden irgendwie ja physiologische Daten halt haben. Anscheinend war wohl die Aussage und das war auch die Begründung mit, warum er beim Giro immer sagte, ja, ist auch Vorbereitung Tour, vielleicht ist es auch einfach nur Show, ich weiß nicht, aber zumindest hätte ihm wohl die Tour auch mehr Performance aufs Rad gepackt. Natürlich können wir es nicht sagen, weil die Team Wismar wird es wohl wissen, sonst würden sie auch vielleicht nicht zu sehr das forcieren, die Doppel Grand Tour. Ich weiß nicht, ob es eine Flucht ist, in den Giro hinein, sich den Sieg zu holen und nicht alles auf die Tour zu setzen oder ob sie halt versuchen, darüber einen Aufbau zu machen. Kann auf jeden Fall definitiv sein. Allerdings was wir jetzt vom Giro gesehen haben, ich habe mir die Daten nochmal angeschaut. Wir haben. Ja,
die erzählen die Wahrheit.
Ja, also das Ding ist halt einfach, dass, ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben noch keine Langzeit-Performance-Werte groß von den anderen Fahrern gesehen. Also Langzeit-Performance heißt für mich 30 Minuten aufwärts. So, und Vingegaard hat einfach in diesem Jahr mit die besten Werte in diesem Bereich aufgestellt. So, das heißt. Wenn, und das wissen wir auch, Vingegaard irgendwie eine Chance bei der Tour sehen will, dann halt eigentlich schauen, dass er halt seine Stärke, seine Konstanz über halt 30, 40 Minuten Anstieg irgendwie ausspielen könnte. So, wir erinnern uns vielleicht nochmal back an Galibier damals 2022, ne?
Welche?
2023, wo sie jetzt erstmal ins gelbe Trikot gefahren sind. Roglic, Vingegaard, Rechts-Links-Attacke, Pogacar,
Craig. Granon, ja.
Genau, und naja, es sagt nicht, dass es leicht wird. Und Pogacar ist damals auch anders gefahren, als jetzt er fahren würde. Also das wird ihm vielleicht so nicht nochmal passieren. Aber wenn am ehesten ein Pogacar zu knacken ist, dann in so einer Struktur. Und dann brauchst du halt Fahrer wie ein Jorgensen, dann brauchst du halt Fahrer wie ein Sepp Kuss, die halt auch das lange Tempo halt fahren können. Und ich glaube halt einfach, dass sie ein Team aufstellen, auch so ein Campenard zum Beispiel, so ein bisschen wie letztes Jahr, wo sie in der Lage sind, diese langen Anstiege zu fahren oder vielleicht auf eine Schwäche irgendwann von einem Pogacar hoffen, darauf hinarbeiten. Das ist natürlich, ist mir schon völlig klar, das sind kleine Prozente Wahrscheinlichkeit, die hier sind, natürlich. Aber was wäre die Konsequenz? Wie willst du es halt sonst machen?
Wir klammern uns trotzdem dran.
Ja, natürlich. Also was willst du sonst machen? Ne? Also
stell dir mal vor, die stellen dann da, ja. Also erstmal zur Einordnung Vingegaard, ich glaube, der ist mit Giro sehr, sehr gut gefahren.
Ja.
Nur diese Aussage, die bei der Vuelta war, so gut, finde ich irgendwie komisch, wenn man so mit 3 Minuten 11 auf Pidcock, 1:16 auf Almeida und sowas ankommt.
Ja, natürlich, aber vielleicht brauchst du es halt nicht. Ne? Also kann ja sein, dass er dann irgendwann sagt, okay, ich merke halt, ich fahre hier Sweetspot hoch, ich muss nicht so tief gehen. Kann ja sein.
Und irgendwann hast du einen schlechten Tag und dann fährst du immer noch Sweetspot,
naja,
und der liegt bei 250 Watt auf einmal bei ihm.
Ja, das glaube ich nicht, aber nach eigenen Aussagen haben sie halt jetzt Giro als Vorbereitung für die Tour auch mitgenutzt. Natürlich kann das natürlich jetzt auch Show sein, das ist klar, aber das ist die einzige Frage, wenn wir im großen Bild sprechen, wie ist Pogacar noch zu brechen, dann halt vielleicht so. Und ich erkläre das in dem Video ein bisschen genauer nochmal, aber Vingegaard hat dann ein paar Tage in Rom ja off gehabt und ist jetzt aus straight im Mitte Juni ins Höhentrainingslager. Man hat von ihm keine Daten, aber ja.
Jorgensen. Also ich glaube, der wird bei der Tour echt gut sein.
Ja, glaube ich
also
das, auch. Ich glaube, These,
ja?
Das ist der beste Vingegaard seit 3 Jahren, den wir da sehen.
Okay, ja, würde mich freuen. Also kann gut sein. Ich kann es am Ende erstmal gar nicht einschätzen. Die Frage ist,
das ist ein reines Mutmaß natürlich.
Haben wir Daten so im Bereich, also du hast gesagt, keine Langzeitdaten vergleichbar mit Vingegaard, haben wir andere Daten, irgendwie mal so ein paar 20 Minuten Efforts oder sowas?
Nee, ich habe Vingegaard Piancavolo-Anstieg. 36 Minuten, 6,78 Etalon-Watt pro Kilo. Blockhaus, 6,4 Watt pro Kilo.
Haben wir die Daten, wir haben die Daten dann noch nicht von den anderen.
Wir haben einmal Del Toro im gleichen Bereich. Jetzt greifen wir so ein bisschen was vorweg, weil das kommt gleich zur Etappe am Solaison, Plateau de Solaison Anstieg.
Was? Ich freue mich einfach über jeden französischen Namen. Nicht, dass ich
Solaison.
Nicht, dass ich das besser kann, aber ich bewundere immer deinen Mut, dann, dass du da reingehst und sagst.
Ich habe nicht Solaison gesagt.
Ich spreche das jetzt einfach aus, wie ich will.
Ja, Del Toro am Solaison Anstieg, 33 Minuten mit 6,67. Das kommt in diese Richtung rein, das stimmt schon. Da sieht alles in der interpolierten Kurve relativ ähnlich. Das ist aber ziemlich genau auch die Leistung, die so ein Pogacar am Jaunpass gefahren ist mit 6,81 Watt pro Kilo. Und darüber?
Gibt es auch ein Video.
Nee. Jetzt sag mal darüber über die Leistungsfähigkeit. Danach kommt noch Remco Evenepoel mit seiner angeblichen Schwelle, die wir gleich mal diskutieren können.
Oh ja.
Das ist sehr, sehr spannend, ob er da in der Lage ist, das wirklich auf der Straße auch zu zeigen. Aber wie gesagt, Long-Term Performance ab 30, 35 Minuten aufwärts, Vingegaard gerade eins, der dieses Jahr richtig heftige Daten geliefert hat.
Stell dir vor, der stellt dann auf einmal Del Toro und Pogacar ab. Du hast so eine Situation, wo der so wegfährt und dann hast du die zwei da so hinter.
Ja.
Boah. Das wäre Bild. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Und
Gänsehaut.
Gänsehosen. Leute, es geht gleich weiter mit der Streckenanalyse der diesjährigen Tour de France, aber vorweg einmal nochmal der Hinweis, du kannst dich auch vorbereiten auf deine eigene maximale Performance und zwar mit unseren Trainingsplänen, gerade jetzt mitten in der Saison. Jetzt mal Crashkurse, Crash-Trainingspläne für VO2 Max Booster, Straßenrennen oder Gravelrennen, wir stecken mittendrin und nochmal der Hinweis. August, September, Oktober ist schneller, als man denkt. Wenn du auch Bock hast, dich mal von Science coachen zu lassen, dann melde dich frühzeitig, dann ist am ehesten noch garantiert, dass du einen Platz bei uns im Coaching-Kader bekommst für die Saison 27. Mache 2027 zu deinem besten Jahr gemeinsam mit Science Coaching. Und die Frage ist halt, ob dieses Jahr die Tour das vielleicht auch, und da kommen wir gleich schon ein bisschen zur Strecke, ob die Tour die Möglichkeit dazu bietet. Weil wenn du dir das anschaust, dann haben wir, das kann man schon vorwegnehmen, für die, die sich ein bisschen beschäftigt haben, einen ganz klaren Schwerpunkt auf die letzten 2-3 Tage der Tour. Natürlich schon vorher war es, natürlich auch da wieder möglichen Zeitabstände, aber die letzten 2-3 Tage sind nochmal immens entscheidend. Und wenn du einen Giro und eine Tour fährst und Giro vielleicht Vorbereitung für die Tour, dann hast du halt in dem Fall erhöhtes den Zeitraum zwischen Beendigung des Giros und der Vorbereitung der Tour. Wenn du erst am Ende, vor allem in der 20. Etappe, die
das hatten wir doch schon mal. Hatten wir das nicht auch schon bei dem Jahr, wo Pogacar das Double gemacht hat, wo wir auch gesagt haben, das Gute ist, dass er mehr Erholungszeit hat.
Ja, genau. Und dann ist er aber doch relativ früh wieder losattackiert.
Ja.
Und vielleicht ist ja das, auch da wieder, ne? Wir klammern uns an kleinen Sachen, aber mein Szenario, wie vielleicht Pogacar fahren könnte und wie ein Vingegaard fahren könnte, Pogacar kann versuchen, über die nächsten Wochen immer wieder zwischendurch auch wieder Zeiten gut zu machen, ein paar Sekunden rauszuholen. So ein bisschen wie eigentlich Pogacar die letzten 2 Jahre. Und ein Vingegaard muss irgendwie zusehen, dass er einigermaßen in Schlagweite kommt. Und dann müssen sie irgendwie versuchen, in der Hoffnung, dass Pogacar vielleicht hinten raus vielleicht Probleme bekommt und Jonas nicht krachen geht. Nicht so wie letztes Jahr, wo sie mal merkte, okay, eigentlich sind wir schon längst durch mit dem ganzen Spiel. Diese 4 Minuten kriegst du halt nicht mehr aufgefüllt.
Ja.
Aber wenn du dann vielleicht mit einem Hauruck, mit einer großen Kuh es schaffst, so eine Etappe 19, Etappe 20 vor allem, nochmal auseinanderzunehmen, dann kann das vielleicht dieses Jahr wirklich bei der Tour de France alles am letzten Tag kippen.
Okay, gute These. Sollen wir weiter durch die Kader gehen oder sollen wir durch die Etappen gehen? Was willst du sagen?
Ich würde erstmal Etappen sagen, weil wir, glaube ich, davon abhängig machen könnten. Wir können es auch parallel eigentlich machen, weil wir durch die Etappen auch sehen. Wir
können dann sagen, wann schon der ein oder andere rausstürzen wird und dann brauchen wir über den gar nicht mehr sprechen.
Naja, zumindest können wir halt sehen, wie das Profil für welchen Fahrer halt liegt.
Gut, dann gehen wir mal rein. Wir haben schon gesagt, wir starten mit einem Mannschaftszeitfahren in Barcelona. Es ist ein relativ ähnlicher Kurs wie das Mannschaftszeitfahren, was sie bei der Vuelta schon mal gemacht haben. Nur, dass sie halt diesmal nicht bei Gewitter und Dunkelheit fahren.
Dunkelheit!
Und dass sie hinten raus nochmal einen Anstieg reingepackt haben. Also, wie lang ist es? Es ist knapp über 19 Kilometer lang, wenn ich es richtig sehe.
Ja.
Und hat so zwei Wellen hinten drin.
Genau, zwei Wellen. Eigentlich ist es die ersten 17 oder 16 Kilometer relativ flach. Dann haben wir einen kleinen Gegenanstieg und dann halt hoch zum Stade Olympique, die 800 Meter mit 7%. Das ist natürlich jetzt kein Berg, das ist völlig klar. Aber da wird das nochmal ein bisschen steil und da kannst du ja schon nochmal irgendwie gucken, dass du einzelne Sekunden am ehesten halt da rausfährst.
Ja.
Jetzt ist die Frage, wenn man sich die Strecke auch vom Zeitfahren anschaut, das ist jetzt auch nicht nur straight geradeaus. Wir reden halt von Barcelona. Zwischendurch auch an der Sagrada Familia vorbeigescheppert. Ich glaube, das wird ziemlich geil aussehen. Aber diese Strecke ist gerade am Anfang und am Ende auch relativ kurvenreich. Überleg mal, ich weiß nicht, bist du mal Mannschaftszeitfahren gefahren, Lennart?
Nee.
Okay.
Auf Swift, ja.
Ich wollte gerade auf die Kurven eingehen und die Beschleunigung, da ist das halt weniger ein Thema. Ich bin mal Klagentin gefahren, das ist einfach so das deutsche TTT, was man so kennt. Das Ding geht nur geradeaus, da hast du halt wenig Kurven, aber ich bin einmal in Holland 1 gefahren und das war wirklich heftig, das war wirklich katastrophal. Gerade so Kurven wieder zu beschleunigen und als Team da zu harmonieren und zu agieren, ist halt einfach extrem schwierig. Du musst halt super kommunizieren, das Team muss halt miteinander funktionieren. Und ich finde es sehr interessant, weil gerade mit einem Teamzeitfahren, was darauf ausgelegt ist, dass jeder seine Einzelzeit bekommt und man auch so eine Art Lead-Out fahren kann, kannst du halt die Leute auch abschießen und zersägen. Das heißt, wahrscheinlich fahren die gar nicht, also die Wechselschwerne schon durchwechseln, aber die müssen gar nicht so homogen als Masse funktionieren. Das ist wirklich eher eine Art Lead-Out. Also ich würde sagen, bei Kilometer 14, 15 rum, wenn halt die großen Geraden aufhören und es halt sehr kurvenreich wird, dann machst du einfach nur von vorne, fährst du das Ding runter. Da brauchst du keine Wechsel mehr fahren.
Hast du vielleicht noch einen vorne, der fährt, und hast am Ende noch 2-3 Fahrer, die im GC interessant sind fürs Team hinten dran. Und dann war's das.
Ja, voll. Und du kannst auch, ganz ehrlich, du kannst auch einen auf den ersten 2 Kilometer von vorne fahren lassen, weil sich da vielleicht auch gar nicht der Wechsel groß lohnt. Bis der sich gescheit wieder einreiht, da gibt's einmal eine Doppelrechtskurve, Linksrechtskurve, nochmal Linksrechts. Das macht ja keinen Sinn. Also das wird spannend auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, was man auch sagen kann, ist, dass die Tour de France nicht startet mit so Etappen, wo man Angst haben muss, dass es komplett flach ist und man dann einfach so einen Massensturz, den wir wahrscheinlich leider sehen. Aber es ist nicht so. UCI hat
eine große Änderung der Regeln vorgenommen.
Ja?
Ja, die Zielgerade muss jetzt mindestens 200 Meter lang sein.
Okay.
Finde ich immer noch recht wenig.
Das hilft recht wenig, wenn die sich schon bei Kilometer 14 vor Ziel einmal mit allen abwickeln. Ja. Aber ich würde sagen, letztes Jahr die Tour hat viel mehr Potenzial dafür geboten. Und jetzt mit so einem Mannschaftszeitfahren am Anfang ist es gut.
Ja.
Dann gibt es die zweite Etappe. Im Prinzip fahren sie die gleichen Anstiege nochmal.
Ja.
Auch wieder in Barcelona, Tarragona nach Barcelona. Fahren da dreimal drüber. Das heißt, auch da wirst du ein bisschen eine physiologische Selektion haben, voll, statt dass du einfach nur brutal reinhältst.
Wird auch ein geiles Rennen. Wir kennen es so ein bisschen von der Katalonien-Rundfahrt vom Finale immer. Also so ein Rundkurs in Barcelona über den Montjuïc heißt er, ne, glaube ich. Auf jeden Fall wird das ziemlich, ich glaube, drei Runden sind. Es wird ziemlich geil werden, weil es, glaube ich, nochmal ein sehr, also ich sag mal so, für alle, die am Tag 1 nicht zu viel Zeit verloren haben und dann sehe ich halt nochmal Fahrer wie auch so ein Van der Poel oder so, die dann nochmal versuchen könnten, sich jetzt ein gelbes Trikot zu schnappen, bevor es dann nachher später Richtung Pyrenäen geht, ist es halt nochmal super spannende Etappe. Ich glaube, das lohnt sich definitiv. Das ist der Sonntag, der 5. Juli, sich das anzuschauen und da einzuschalten, weil ich glaube, da wird wirklich die letzten 40 Kilometer richtig Alarm gefahren. Von all denjenigen, die halt auf so kurzen, steilen Anstiegen oder auch so längeren Ausreißversuchen in der Lage sind, halt nochmal Zeit rauszufahren. Und dann muss halt, das finde ich auch interessant, weil dann muss ein GC-Team, beispielsweise Pogacar schafft es wirklich TTT, Platz 1 zu fahren, schon mal das Gelbe zu holen, dann müssen die mitentscheiden, wollen die jetzt an Etappe 2 anfangen, da so Knallgas hinterher zu fahren, das Ding zu verteidigen, weil es den nächsten Tagen jetzt auch noch ein bisschen weitergehen könnte. Mhm. Oder es ist vielleicht taktisch sogar schlau, erstmal zu sagen, macht ihr erstmal, übernehmt das vielleicht erstmal für die nächsten Tage. Das
muss unglaublich schwer sein. Der arme Kerl, der muss ja gewinnen irgendwie, weil er Bock drauf hat, aber er darf nicht ins gelbe Trikot fahren.
Ja, das stimmt.
Verlieren die dann im Mannschaftszeitfahren extra Zeit, damit Pogacar die nächsten Tage seinen Spaß haben kann?
Dass er dann fahren darf.
Dass er dann fahren darf, ja.
Ja, das kann vielleicht sein. Weil sonst müsste es auch, also keine Ahnung, es, sobald du
das... Ich meine, es gibt ja auch gar keine Verpflichtung, hinterher zu fahren.
Nee.
Du kannst ja einfach das gelbe Trikot haben und dann fährst du so ein bisschen hinterher.
Ja, gibst halt wieder ab.
Dann ist mal dieses Disrespecting the Yellow Jersey, ja, mein Gott.
Der disrespectet das nachher, wenn komplett die Rundfahrt auseinanderfährt.
Der will das halt, ja, genau. Da macht er die ganze Rundfahrt kaputt.
Ja, 6 Minuten Vorsprung, aber disrespected das gelbe Jersey.
Ich finde, das kann man schon mal abgeben, das gelbe Trikot.
Natürlich.
Da muss man auch nicht so viel geschämt werden. Die wollen das gelbe Trikot am Ende haben und da respectet man das.
Ja, genau. Und da sehe ich halt, und da können wir so ein bisschen die Startliste wieder aufmachen, weil das ist halt spannend. So, das ist die Frage, wer würde jetzt zum Beispiel bei so einer Etappe voll forciert draufgehen?
Alle.
Ja, also ist es vielleicht auch so, keine Ahnung, so Lidl Track zum Beispiel, dass jetzt komplett versuchen, von vorn auseinanderzuhängen kann.
Karahuchal.
Ja, okay, stimmt. Die sind mit 3 Mann in der ersten Spitzengruppe.
Team Cofidis ist um Immanuel Buchmann.
Definitiv. Aber ne, du kannst davon ausgehen, alle diese Ausreißerteams sind auf jeden Fall früh vertreten und dann im Finale wird da komplett alles auseinandergenommen. Also Wacek Pedersen vorweg und Ciccone Ayuso nehmen das Ding halt Volley und versuchen irgendwie nochmal ein gelbes Trikot so Rundfahrt zu holen.
Ja, ich glaube, so ein Ayuso nicht, der ist auch für GC da. Ich glaube aber, dass es da Van der Poel hast du schon einen richtig guten Kandidaten für genannt. Also Van der Poel ist einer, Caden Groves ist im Team, Philipsen wird das, glaube ich, nicht packen, wenn die da richtig hochscheppern. Emil Vestringe haben wir ja schon mal gesagt, richtig starker Fahrer. Ansonsten, solche Tage sind sicherlich auch was für so, der ist mir aufgefallen dieses Jahr, dass er mir nicht aufgefallen ist, Ben Healy.
Ja, ja, das stimmt. Das
ist so ein
Ben Healy letztes Jahr crazy Tour de France Level gefahren, hat EF komplett die Tour gerettet.
WM-Podium.
Vergisst stimmt.
man auch.
Stimmt.
Finde ich.
Ben Healy, bin gespannt, ob wir in den Bergen zurechtkommen. Richtig, richtig stark. Aber so eine Etappe ist nicht für Ben Healy, oder?
Das ist zu kurz. Die ist irgendwie, also die wird halt eklig. Und immer wenn es eklig wird, dann sehe ich Ben Healy.
Aber ja, Ben Healy muss auch bei Distanz eklig sein.
Ist nicht so das richtige Profil für ihn, genau. Also der profitiert halt vor allem von seiner Aerodynamik auch. Und da deswegen ist es, glaube ich, also wie du sagst, nicht die richtige Etappe für ihn.
Weißt du, wer voll drauf gegangen wäre auf so eine Etappe? Der 2018er Alaphilippe.
Ja, das wäre so sein Ding gewesen. So.
Hätte irgendwie das auch, da waren die Wettquoten auch richtig schlecht.
Da waren die richtig schlecht. Das wäre eine Prime Alaphilippe-Etappe gewesen.
Voll.
Magnus Kort.
Oh, stark. Good call.
Finde ich, ist so jemand, der kommt da auf jeden Fall mit drüber, wenn er will.
Ja.
Und der ist auch sehr schnell.
Ja. Wir sind gespannt. Wir müssen aber ein bisschen weitermachen. Wir kommen weiter zu Etappe 3. Ich will gar nicht zu weit skippen,
bitte. Biniam Girmay, so wie er jetzt fährt.
Ah, ja, ja. Ah,
gut, es kommt schon echt drauf an, wie die das Ding fahren, ja, muss ich sagen. Aber
und genauso würde ich eigentlich Etappe 3 machen, weitermachen mit dem Zitat. Es kommt drauf an, wie sie es fahren. Wie siehst du die Etappe 3 nach, von Granollers nach Les Angles? Und zwar über 195 Kilometer. Wir haben einmal, wir kommen quasi von Spanien rüber nach Frankreich über die Pyrenäen, den Col de Tossé. 9,3 Kilometer, 6,5%.
Das ist noch Spanien, oder?
Das ist ja noch Spanien, genau. Und danach, dahinter wird es gerade Frankreich, hoch nach Les Angles. Das Ding ist, wir hatten ja damals mal, erinnerst du dich noch an die Galibier-Etappe, als wir von Italien nach Frankreich rüber sind?
Ja, das ist, und meinten so, das so, da ist passiert so nichts. So, genau, das habe ich auch gedacht. So viel Etappe Galibier, da passiert nichts, da werden sie alle noch chillen.
Ja, das ist ein bisschen ähnlich. Mittlerweile kannst du gar nichts mehr sagen.
Nee.
Also was glaubst du, was passieren könnte? Weil wir haben gerade gesagt, Trikot abgeben eventuell Etappe 2 oder nicht zu stark forcieren. Und dann kommt Etappe 3, wo du sagst, boah, oder wir holen es dann
doch. Scheiße, jetzt habe ich schon wieder zurück.
Ja, genau, scheiße, ich habe schon
Mist. Das sind schon andere Kaliber als ein Galibier, würde ich sagen.
Ja, okay, stimmt schon. Ist nicht so hoch auch.
Wir haben Kategorie 1 Anstieg mit 9,4 Kilometern und 6,6%. Da kannst du schon große Schaden anrichten. 3,9, die letzten 3,9 sind mit 9% relativ steil.
Ja. Aber das Ding ist halt, danach sind es halt immer noch, was sind das, 60 Kilometer. Das ist zu weit.
Das ist definitiv sehr, sehr weit. Aber ich habe das Gefühl, mittlerweile hat ja auch keiner mehr ein Problem damit, Solo zu fahren. Vor so 10 Jahren war so, niemand will nicht alleine sein. Jetzt ist es so, ja, dann fahre ich halt alleine weiter.
Ja, dann gucken wir mal.
Schauen
wir, was passiert.
Also, je nachdem, wer da so richtig Bock hat. Ich frage mich halt, wie die Marschroute von den Teams ist. Wer ist passiv, wer ist sehr aktiv in der Tour?
Also definitiv wird Wismar passiv fahren.
Ja, hätte ich auch gesagt.
Ja, klar.
Das ist irgendwie,
die werden sowas von passiv fahren.
Das ist schade, weil gerade dieses Team, was du erwähnt hast, was am Col de Granon richtig Alarm gemacht hat, ist aktiv gefahren.
Ja, ja, genau.
Und danach sind die in diese passive Rolle verfallen, auch beim Giro jetzt.
Ja.
Boah.
Ich glaube, das ist halt wirklich, es ist ein Pokern, es ist ein Kalkül auf Situationen, wo es halt mehr rauszuholen gibt. Und da werden sie nicht einschätzen, dass das Invest, was sie tätigen, zu sehr viel Outcome führt. Das heißt, es gibt dann schon Etappen, die sich mehr lohnen könnten. Das Problem ist nur, wenn diese bei Etappe 19 und 20 sind und du im Verlauf der Tour merkst, der Abstand ist schon bei 3 Minuten 30 oder was ich 2, keine Ahnung, und Jonas ist gerade nicht in der Lage, das zu tun. Dann bist du dann in dieser Situation, denkst du, okay, eigentlich müssen wir das Ding auseinandernehmen, aber wir haben schon 3 Wochen.
Dann wird man immer mutig.
Ja, genau, weil du musst. Und dann merkst du schon, ja, eigentlich haben es 3 Wochen schon nicht geklappt. So ein bisschen wie letztes Jahr dann halt auch. Ich glaube, Col de Madeleine war es, glaube ich. Dann musst du irgendwie was machen. Und dann merkst du, ja, okay, wir sind aber auch gar nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Ja. Dann hast du eine komplett 3 Wochen passives Team.
Ja, also ich glaube, am ehesten ist es UAE, die dann kurz einmal durchfunken und sagen, ja, habt ihr alle die Beine, die ihr sonst habt? Ja, ja, alles klar, lass mal ein bisschen gucken, was hier geht.
Ja,
also dann kommt die Henkertruppe da mit Pogacar, Del Toro, Valens, McNulty, Yates, Vermeersch und Pollitt.
Ja.
Und dann sehe ich schon wieder Nils von vorne fahren und da das Feld einfach mal so ein bisschen runterschrauben auf so.
Nils Zung, ein bisschen wie Galibier eigentlich.
26 Leute und dann kann man überlegen, ob man weiter richtig schnell fahren möchte oder ob man dann sagt, okay, es reicht jetzt erstmal.
Ja, echt so. Also das ist genau das eigentlich, was passieren wird.
Was aber dann, glaube ich, schwierig wird oder interessant wird, ist, das Rennen hinten raus zu kontrollieren, weil dieses Profil, sobald du über den dritten Kategorieanstieg bist, dann hast du noch so immer wieder hoch und runter.
Ja.
Ich glaube, das ist relativ schwierig, das Ding zu kontrollieren ab dann.
Voll.
Das heißt, ab dann, also du musst dann schon weitermachen.
Weißt du, wen ich da sehe? Ben Healy. Einen guten Ben Healy.
Ein guter
Ben Healy aus einer 15er Gruppe.
Genau, da fährt irgendwann los,
dann
kriegst du den nicht mehr so richtig zurück.
Ja, weil ein guter Ben Healy dort über seinen Watt pro Kilo ein bisschen mehr rausholen kann und der ekelt sich über diese ganzen einzelnen Anstiege nochmal.
Genau, der ist aber auch schnell durch die Aerodynamik. So,
das ist
ein guter Tipp. So ein Ben Healy könnte auch so eine Etappe, ein guter Ben Healy, der fährt da richtig gut.
Ja. Wir sind gespannt. Etappe, wir können ja gucken, dass wir nicht alle jetzt im Detail machen, die Etappen, würde ich sagen, sonst ein bisschen die Highlights raussuchen. Etappe 4, 5 würde ich so ein bisschen mal skippen. Oder siehst du jetzt irgendwas darin?
Da kann man viel drin sehen, da kann man, also auch da wieder, also das Profil, das ist auch ein guter Ben Healy-Tag.
Tag hast du dann vor.
Ein ganz, ganz guter Ben Healy-Tag.
Ja.
Wenn der Ben Healy denn seine Form mitbringt, weil das so, wie nennt man das, so welliges Rolling Terrain. Mhm. Du hast vor allem, das wird, glaube ich, sehr eklig, so ab Kilometer 27,5, so eine Passage bis 64,5. Wenn die Gruppe bis dahin noch nicht steht, hast du halt echt Spaß, ja, wenn du nicht irgendwie schnell berghoch fährst.
Ja,
da fährst absolut. Du die ganze Zeit über diese Anstiege drüber.
Ja, also für diejenigen, die gerade Podcasts hören, weil sie natürlich nicht sehen, was wir reden, ist halt so ein Anstieg, wo so, ja, so ein größerer Anstieg von 20, 25 Kilometer, der sich immer wieder aber kurz absetzt, dann wieder ansteigt, wieder absetzt mit teilweise 4-5%. Das kann halt bei so einer frühen Fluchtgruppe natürlich dazu führen, dass du halt immens, ich finde es interessant, weil dann hast du halt eine Ausreißergruppe, die physiologisch sehr stark ist. Ne? Also wenn da eine Gruppe sich absetzt, hast und du halt
so
keine
spät sich absetzt.
Genau, so spät, genau, dann hast du halt eine richtig leistungsstarke Gruppe, das muss man sagen. Wer bei Kilometer 70 dann fahren gelassen wird nach der Abfahrt, dann wird es halt hart. Ja. Ich glaube, GC-Wechsel vielleicht sogar. Kann sein, dass man da...
Ja, Jai Hindley fährt ins gelbe Trikot.
Zum Beispiel.
So eine Etappe ist das.
Ja, genau, Gefühl. Hast du recht, das ist gut.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Etappe, wo dann ein bisschen was passieren könnte. Man kann auch nochmal in die zweiten Kategorie Anstieg. Aber ich glaube, das ist jetzt nichts, was sich jemand irgendwie groß im Roadbook markiert hat, also von den GC-Teams. Die Etappe danach ein bisschen mehr straightforward.
Ja.
Das wird sehr wahrscheinlich ein Sprint werden.
Voll. Etappe 5, Jasper Philipsen.
Willst du die Diskussion jetzt schon aufmachen mit den Sprintern? Okay, die kannst du haben. So. Wer ist der schnellste Sprinter? Fährt einer der schnellsten Sprinter überhaupt mit zur Tour?
Olaf Koy fährt. Ja, fährt. Also, das, da bin ich gespannt.
Ist das bestätigt?
Ich glaube, es kristallisiert sich, glaube ich, weiter heraus. Ne? Also, wir wissen gar nichts über den Mann. Wir wissen nur, dass er echt viel Kohle bekommt und noch nicht so jetzt viel gezeigt hat.
Doch, jetzt hat er ja viel gezeigt.
Ja, okay, ja,
jetzt,
stimmt.
Jetzt hat er ja tatsächlich dann, das ist ja das, was die ganze Geschichte so interessant macht.
Ja.
Ich hätte halt gesagt, lasst ihn zu Hause, konzentriert euch auf Paul Sexas.
Ja.
Und jetzt gewinnt er halt auf einmal bei der Tour of Belgium gegen Tim Merlier und Jasper Philipsen.
Ja, stimmt.
Und dann wird es schon echt schwer, den zu Hause zu lassen.
Voll.
Und davor hat er halt irgendwelche Etappen gewonnen, wo du sagst, ja gut, also da kannst du auch jetzt nicht viel von ableiten. Aber jetzt mit der Tour of Belgium, da musst du halt schon sagen, der ist stark gefahren.
Ja.
Und das heißt, du musst den eigentlich mitnehmen. Du kannst den fast nicht zu Hause lassen. Wenn dann am Ende Philipsen und Merlier Etappen gewinnen, dann hockt da einer zu Hause, der zwei Wochen vorher die zwei da einmal nass gemacht hat.
Ist gut für ihn, dass er da so gute Ergebnisse geholt hat, ne?
Ja. Kommt zurück, also extrem stark, kommt zurück, gewinnt zwei Etappen bei der Boucle de Mayenne und dann gewinnt er noch eine Etappe Tour of Belgium, wird noch einmal Zweiter hinter Tim Merlier und vor Jasper Philipsen.
Ja.
Das heißt, der ist auf jeden Fall einer, den wir da im Auge haben müssen.
So kristallisieren sich eigentlich auch schon die großen Sprinternamen der ganzen Tour dieses Jahr halt raus, die drei, ne?
Das waren die drei, aber...
Ich würde sagen, also ist bestätigt, dass ein Dorian Gondor fährt? Ich glaube, ja.
Gondor wird, aber warte mal, aber filterst du jetzt hier gerade in die Sprinter rein?
Also wenn du, ich sag mal, bei Profilen, wenn es halt physiologisch anspruchsvoll wird.
Ja, weil wir haben auch einen Benjamin Gemay.
Ja.
Der auch gar nicht so schlecht fährt dieses Jahr. Auch eine Etappe bei der Tour of Belgium gewonnen hat. Und ich glaube, der könnte so ein bisschen so fahren wie vor zwei Jahren. Meine Vermutung. Also er ist auf jeden Fall besser drauf als letztes Jahr.
Ja.
Und ich glaube, dass der echt eine ganz gute Chance hat, auch nochmal eine Etappe abzuschießen.
Was hast du zu Jordi Meus?
Nope, fährt auch nicht.
Ah, fährt nicht, okay. Ist nur auf der Longlist.
Ich habe gerade die Pressemitteilung bekommen. Die wird dann auch später heute veröffentlicht. Also den Tourkader von Red Bull können wir uns angucken.
Ist Lipo dabei?
Lipo fährt, aber nur als Support für Mattia Cattaneo.
Das macht Sinn.
Also Tourkader Red Bull ist Remco, Lipowitz, Cattaneo, Dance, Hindley, Trantnik, Van Dijk, Maxim van Gils. Okay. Da ist also kein Sprinter dabei.
Ja, gut.
Dann zurück zu den Sprintern. Wir haben ansonsten noch am Start, was schnelle Leute angeht, Arnaud Delis.
Mein großer Arnaud Delis. Großes
Fragezeichen.
Das größte Fragezeichen.
Schrödingers Delis. Wir wissen nie, ob er tot ist oder noch lebt.
Ja, also entweder der holt eine Etappe oder er steigt nach einer Woche aus.
Ja, genau.
Was sagst du den Deutschen? Max Kanter, Pascal Ackermann. Haben wir irgendwie eine Chance?
Ich glaube leider nicht.
Ackes war ja bei seinem Tourdebüt 24, hat mir damals, glaube ich, diskutiert, haben wir schon gesagt, der war stark, der war zu stark an den Anstiegen und dann nicht stark genug in dem Sprints.
Also wie immer auch.
Also ein bisschen der Ackermann so, aber vielleicht dann doch in der Lage, vielleicht irgendwo eine anspruchsvolle, aber dann hast du, ich wollte gerade sagen, im Vergleich hast du einen Gondor, der besser ist. Also wenn du die anderen absprichst,
wenn du ehrlich bist, wirst keinen deutschen Sprint-Etappensieg hier sehen, es sei denn, was passiert irgendwie was Krasses.
Ja, ja.
Also Max Kanter ist gut gefahren, also muss man echt sagen, dieses Jahr. Hat eine Paris-Nizza-Etappe gewonnen, war jetzt auch bei der Tour of Belgium stark.
Ja.
Aber das Pech für Max Kanter ist, dass eigentlich immer einer noch ein bisschen schneller ist.
Ja, das ist eigentlich immer das Problem der Deutschen seit ein paar Jahren gerade.
Ja, früher war das nicht das Problem.
Ja, früher nicht. Wir mit
Kittel, Greipel und Co. hatten wir mehr als genug Leute, die sau schnell waren, aber irgendwie
Das sind die Ackermanns, Kanters und Bauhauses. Das sind so die, einer ist immer schneller.
Definitiv. Also ich glaube, es wird erstmal auf 3 bis 4 Leute, die wir schon genannt haben, hinauslaufen. Ja. Dann ist die Frage bei einigen Etappen Mads Pedersen.
Ja, ich habe es auch gelesen.
Kein klassischer Sprinter, aber wenn da mal wieder irgendwie sowas ist, wo du, das wäre geil, so Arno Deli gegen Mads Pedersen, Duell der 1 Minute, fast 1000 Watt Leute.
Ja. Ich guck mal,
würde da viel Laktat produziert werden.
Ich achte mal gleich drauf, ob wir im Verlauf der Etappe irgendwie so eine Sprintankunft haben, die in diese Richtung geht. Das wäre wirklich 20er Laktat und da wird richtig die Kurbel verbogen.
Da ist die Luft dick vor Laktat. Da werden so viele H-Plus-Ionen wegverstoffwechselt. Ja. Genau, also sprintmäßig sind das die 3, wo ich sage.
Ja gut, aber da muss ich jetzt einmal festlegen, das ist ja quasi seine Voranalyse, nicht auf wer holt das grüne Trikot, sondern wer gewinnt Etappe 5, wenn es zum Sprint kommt. Es kommt zum Sprint.
Boah.
Wer ist dein Sprinter dieses Jahr?
Tim Melier.
Dann sage ich Olaf Koy, der holt es.
Ja, ich weiß nicht. Philipsen ist es irgendwie nicht.
Das ist interessant, ne? Dass
man auch so denkt. Geil, wenn man über jemanden, der gerade diesen Kopenhagen-Sprinter gewonnen hat.
Ja.
Dann hat er die Tour of Belgium im GC gewonnen und die letzte Etappe im Sprint. Aber ist es nicht.
Mein letztes Jahr, was letztes Jahr sein Sturz, ja, ne? Ist
ja
schon ein.
Ja,
genau. Jahr. Das, klar, kann man gar nichts zu sagen. Also, ich meine, man weiß gar nicht, wie jetzt die Performance gewesen wäre über die ganze Tour hinweg. Noch dominant gewesen die Jahre davor im Sprint. Aber irgendwie dieses Jahr, denkt man, Philipsen, der sind nicht.
Ja, also ich glaube.
Das wäre heftig für Alpecin, aber mit der Truppe, ne? So Van der Poel, Groves, Philipsen. So
ja, und dann die werden safe was gewinnen und auch Philipsen wird eine Etappe gewinnen, glaube ich.
Aber nicht der dominierende Sprinter. Der wird sehr viel Zweiter.
Ich glaube, die sind super nah beieinander. Das wird, glaube ich, extrem interessant, wie das dieses Jahr ist. Also letztes Jahr hatten wir schon eigentlich ein ganz gutes Duell, wo wir dann einfach Milan hatten.
Ja.
Der am Anfang noch dann gegen einen Philipsen gesprintet ist und aber ich glaube, dieses Jahr haben wir 3 Leute, die da immer mal wieder vorne reinsprinten können.
Hast du mitbekommen, dass da nochmal eine kleine Regeländerung es gibt? Und damit vermieden wird, dass Pogacar das grüne Trikot holt, werden die Sprintpunkte auf den Flachetappen statt 50 für den ersten auf 70 erhöht, 50 Punkte für den zweiten. Und ich glaube, dritter weiß ich nicht mehr, 40, 5, irgendwie sowas, oder 35. Auf jeden Fall bedeutet das halt, dass die wirklichen als Sprint Ankünfte, klassifizierten Etappen natürlich immens interessant sind für ein Sprintertrikot und so ein bisschen wieder mehr auf dieses, für Sprintertrikot geht es darum, Flachetappen zu gewinnen.
Ja.
Und nicht über Ausreißergruppen halt ständig irgendwie, klar, auch andere Etappen zu gewinnen, aber du hast dann wie Pogacar, der mit jemand anderes kämpft, der, so wie Mads Pedersen, der sich halt versucht, über die Zwischensprints Punkte zu sammeln, sondern wirklich halt, du legst sehr viel Fokus auf das Finale der Etappe.
Ich finde, dieses grüne Trikot ist immer unwichtiger geworden.
Ja, das ist immer weirder.
Das Bergtrikot auch. Also vielleicht war das meine Wahrnehmung als Kind, dass ich mir mehr Gedanken um Trikots gemacht habe. Aber jetzt geht es mehr darum, eine Etappe zu gewinnen, als um ein Trikot zu gewinnen.
Stimmt, das stimmt. Weil Trikot gewinnen ist immer so ein bisschen das, wenn du keine Etappe mehr und kein GC gewinnst. Bei Bergfahrer zum Beispiel jetzt.
Ja, aber das Bergtrikot ist, boah.
Ich bleibe bei der These, Bergtrikot wird wieder interessant, wenn wir Segmentzeiten einführen. Ich würde es gerne mal wissen. Ich war der Meinung,
dann? Dann gewinnt es Pogacar automatisch?
Nee, weil Segmentzeit eines Anstiegs, aber von wie so 5 Anstiegen, das sind so diese vom Superbergpunkte, keine Ahnung.
Segmentzeit und du minus Jahresgehalt mal 2.
Jetzt plus VC Max. Aber das Ding ist, du würdest halt bewusster von unten bis oben hochfahren, ja, Das würde auch das Rennverlauf ein bisschen ändern, weil Pogacar kann sich, glaube ich, also du würdest nicht von unten starten, würde Pogacar direkt losfahren auf diese Segmentzeit des Anstiegs, weil er auf GC schauen müsste. Es würde er manchmal parallel mitnehmen, das stimmt schon.
Er wird voll oft parallel mitnehmen, weil dann...
Aber Leute, guck mal, Leute, Bergfahrer, die nicht mehr so viel im GC zu sagen haben, könnten sich ausruhen, bis ins Segment reinfahren und voll hochscheppern und das ist deren Berg, also deren Effort des Tages.
Müsste ich jetzt mal drüber nachdenken.
Ich
glaube, am Ende wird das Problem sein, wenn du so eine klassische, du hast irgendjemand in so einer Ausrutsch. Du sprichst von Bergfahrern, die im Feld bleiben.
Gar nicht den, die, Bergtrikot ist das Beste, der ja, beste Bergfahrer
wird gekürt. Ja, aber das was das Problem sein kann.
Ja.
Du kannst dich dann erstmal am ersten Berg abhängen lassen.
Ja.
Und dann fährst du irgendwo komplett außerhalb der TV-Kameras, fährt so ein Dude all out Berghoch und fährt die schnellste Zeit oder sowas.
Ja.
So, du merkst es halt nicht. Das ist halt dann...
Das könnte die Gefahr darin sein. Aber ich würde es gerne mal wissen. Du suchst den schnellsten Bergfahrer, kriegst du dann.
Weißt du, was mir auch hier gerade auffällt? Ich habe nochmal auf Tim Berliers Profil geklickt. Letztes Jahr bei der Tour hat er 2 Etappen gewonnen. Ja. Ist am Erster geworden und ist nicht einmal danach, also er ist entweder Erster geworden oder irgendwie 100 irgendwas. Der ist das beste Ergebnis nach dem ersten Platz, danach ist ein 25. Also er ist nicht mal Zweiter oder Fünfter geworden.
Ja, krass.
Und danach Stimmt. wird er irgendwie 47., 56., also das ist entweder ich gewinne das Ding oder ich bin spielt gar keine Rolle.
Ja, das ist richtig. Das ist interessant, ne? Also wird
was für das grüne Trikot echt schwierig ist.
Ja, voll. 2 Etappen gewinnen, aber danach nichts. Ja, das ist spannend. Ich glaube dann, also wenn er so ähnlich fährt, fliegt er natürlich raus aus der Wertung.
Ja. Also Tim Berlier wird wahrscheinlich nicht wirklich so aufs...
Er wird eine Etappe gewinnen, aber kein grünes Trikot holen.
Vermutlich, ja. So könnte man das zusammenfassen. Wo waren wir beim? Wir waren bei der ersten Sprintetappe.
Ja, genau.
Da sind wir auf die Sprinter, sind wir zu den Sprintern abgebogen. Dann passiert, glaube ich, erstmal. Ah, nee, das
Stop. War Quatsch. So, jetzt kommen wir nicht
falsche zum Abschnitte, die ich im Kopf hatte. Da kommt irgendwann so ein Abschnitt, wo ich denke, dann kann ich mal 5 Tage keine Tour gucken.
Das kommt dann noch, stimmt, aber wir kommen zu Etappe 6. Und jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst. Jetzt
Col de Tourmalet.
So, denn wir haben das Souvenir Jacques Gaudet, den Col de Tourmalet, wie immer in den Pyrenäen, also der höchste Punkt der Pyrenäen. Jetzt bin ich aber gespannt, was du gleich sagst, wie geil diese Etappe werden wird. Denn wir fahren nach Po, von Po nach Gavarnie-Sedre, ist mir egal. das Ding ist halt, das Problem ist jetzt, wir haben den Tourmalet, dieser Anstieg mit 17,1 Kilometer, 7,3%. Wir wissen, das Ding ist ein Hammer, das ist immer geil, Show bei der Tour, immer interessant. Davor den Col d'Aspin, Klassiker der Pyrenäen, runtergedampft auf diese Etappe. Und dann enden wir da nicht. Sondern es geht nochmal runter ins Tal und dann...
Wohin?
Ja, nach Luz-Saint-Sauveur natürlich. Und dann hoch nach Gavarnie-Gedre, 18,7 Kilometer mit 3,7% False Flat. So, da sind wie viel? 20 Kilometer bergauf, 40 Kilometer vom Tourmalet. Das ist weit.
Ja, aber das wird so eine Etappe mit einem ekligen Zeitabstand, wenn das auseinanderfliegt.
Ja, natürlich. Also,
weil dann fährt da jeder so seinen Sweet Spot ab dem Tal. Ja. Und wenn du da nicht mehr so genug Tinte auf dem Füller hast, bist du echt das Ende. Also du bist so gecrackt worden am Tourmalet oder du weißt, irgendwie gehst du so ein bisschen in Richtung Kohlenhydratdefizit, dann ist da passiert in dem Tal da was ganz Schreckliches.
Ja, das ist Remco, ich kann nicht mehr, ich kann doch wieder ein bisschen, aber jetzt habe ich verloren.
Für Remco ist das also es ist eigentlich ein geiler Anstieg, 3,7%.
Ja.
Es wird sehr schnell gefahren, man ist sehr aero, oder man muss sehr aero sein. Boah. Also ich glaube schon, dass hier was passiert. Also da muss auf
jeden Fall was passieren. Aber glaubst du, da wird nach vorne hin jemand was versuchen oder verlieren nur GC-Fahrer? Nee, also
da wird auch...
es ist weit. Klar, das ist gut für den Remco, aber 18,7. Ne, überleg mal, du hast hinten ein paar Helfer oder so und du hast vielleicht...
Hast du ja nicht mehr. Also da, in dem Moment, wo du da so draufschlägst, schlägst du so... Also der Einzige, der noch irgendwie Helfer haben würde, wäre ein Pogacar mit Del Toro.
Ja. Okay, dann hast du aber auch die Kombi Remco und Lipo. Anders kannst du es halt nicht sehen. Sonst hast du ein richtiges Problem in dem Team. Dann hast du Vingegaard mit...
Jorgensen, Biganzoli oder Kuss. Ja,
ja.
Einen von denen. Am ehesten Jorgensen, würde ich sagen. Klar, aber also die Frage ist halt, wie ist die Konstellation und wie wird am Tourmalet hochgefahren?
Ja, also das will ich ja von dir wissen.
Wenn es da schon früh richtig schnell wird, dann hängt der Leader halt auch automatisch seine Helfer ja so sehr ab, dass sie eventuell nicht mehr nah bei ihm sind. Ja. Dann geht jeder so für sich in diese Abfahrt.
Ja.
Klar wird es irgendwie Gruppen geben.
Glaubst du, ein Pogacar würde an einem Tourmalet am Ende nochmal oder irgendjemand würde eine Attacke setzen?
Ja, auf jeden Fall würde ich das sagen. Also
macht es Sinn, dass, These, Nee, macht keinen Sinn. Ich wollte gerade sagen, ob wenn man halt eine Doppelspitze fährt, ob man schon einen mal losschickt und guckt, was die anderen machen. Aber jetzt bei Red Bull Bohans Grobe würde ich sagen, keiner von den beiden ist in der Lage, bei einem hohen Tempo Tourmalet nochmal so oben einen draufzusetzen.
Das ist das Ding. Also wenn du normalerweise sagen würdest, okay, das Feld fährt so einigermaßen schnell, dann kann man eine attackieren. Ja. Aber so wie die wahrscheinlich den Col d'Aspin und den Col de Tourmalet hochknallen werden,
bist du froh um dein Leben da oben.
Das wird sehr wahrscheinlich auch UAE sein, die das machen. Ja. Dann bist du halt froh, wenn du da in dem Ding drin bleibst und sagst, Piano, ne, erstmal.
Vielleicht schicken sie Del Toro los. Das wäre interessant.
Das wäre natürlich eine komplett, aber dann gibst du die Kontrolle halt ab. Du schickst Del Toro los, fährst selber nicht, dann fährt irgendein anderes Team, muss dann fahren von vorne. Aber ich glaube, das macht dich viel zu angreifbar. Das heißt, du setzt lieber irgendwie so ein Tempo, wo halt jeder sich denkt so, unangenehm. Ich habe keinen Bock jetzt noch, dass es noch schneller ist. Also attackieren werde ich jetzt definitiv nicht.
Ja, du ganz ehrlich, am Donnerstag, 9. Juli habe ich nichts vor. Ich will, dass es für die unangenehm ist. Ich will deine Show sehen.
Ja, also das ist eine Etappe und man muss auch sagen, ansonsten langweilt sich ein Tadej Pogacar auch viel zu lange danach. Deswegen wird er auf jeden Fall erfahren. Weil
Und jetzt kommen wir so ein bisschen zum Kern dieser Tour. Es soll ja die mit den 3.333 Kilometer und 54.450 Höhenmeter, das habe ich gerade gesagt, ohne es abzulesen, einer der bergigsten der letzten Jahre wieder sein. Aber jetzt kommt so ein kleines Ödland, muss ich sagen, nach der Etappe. Genau.
Wohin geht die Etappe? Nach Bordeaux?
Sehr gut, du kommst auf mein Niveau. Von Hagetmau nach Bordeaux.
Typische Sprint-Etappe.
Ja, Bordeaux immer Sprint.
Immer Sprint, genau. Ich weiß gar nicht, ob es immer das gleiche Finale ist. Aber auch alle paar Jahre wieder Bordeaux-Sprint.
Bordeaux klingt immer für mich, nach so 35 Grad, Erik Zabel, Sprint, alte TV-Kameras.
Ich glaube, Cavendish hatte auch, hatte auch mindestens einmal gewonnen.
Ja.
Ja, das wird ein Sprint. Wer den Sprint gewinnt, kann ich jetzt nicht sagen, aber einer der drei vermutlich.
Ja.
Dreieinhalb, so. Dann haben die aber eigentlich ganz gute Chance, das Ganze am nächsten Tag nochmal zu machen.
Ja.
Und hier werden dann alle Sprinterteams so auf Full Alert sein für diese Tage, weil da hat ja halt keiner Bock, dass diese Chancen nicht da sind. Vor allem, weil es danach schon wieder so ein bisschen in unbekanntes Terrain reingeht. Auch wieder so ein klassischer Ben Healy-Tag.
Ja, ich muss immer kurz sagen, wo wir sind. Wir sind bei Etappe 9.
Etappe 9.
Wir kommen nämlich auch zu meinem Mini-Highlight im Ödland. Die Oase im Ödland, das ist Etappe 9 und 10.
Ja.
Malemort, Ussel und Aurillac-le-Lorient am nächsten Tag, denn das sind unscheinbare Etappen. Also man sieht auch im Profil, das ist wellig, das ist nicht so richtig bergig, aber da sind so ein paar Dinger drin, die kennen wir gerade bei Etappe 10 schon aus der Vergangenheit, die vielleicht nicht ganz uninteressant sind. Malemort-Ussel, diese Etappe, das war damals zum ersten Mal, wenn es richtig gefahren wurde, war das Marc Hirschi-Terrain. Mhm. Erinnerst du dich noch?
Ja.
Marc Hirschi-Etappe, wo die Konkurrenz wohl sagte, hätten wir vorher mehr gewusst, wie hart das wirklich wird, hätten wir auch mehr versucht zu forcieren. Denn dieser Tag hat, glaube ich, in Summe 3.300 Höhenmeter, obwohl das sich gar nicht so, wo es gar nicht so aussieht. Du kommst bei Kilometer 100 ungefähr das erste Mal beim Sycomay auf knappe 1.000 Meter und danach geht das die ganze Zeit so weiter. Das ist
und
wirklich,
davor auch. Dass die Etappe läuft praktisch unter dem Titel ganz viel Spaß.
Ein Aus ist auf und ab.
Und du fängst halt an, es geht halt los, es geht sofort hoch. Du machst sofort erstmal fast 200 Höhenmeter in 7 Kilometern, dann ist. Also du hast wirklich keinen Spaß, wenn du nicht schnell berghoch fährst.
Ja, genau. Alle reden von dem großen Kampf Vingegaard gegen Pogacar und wir sagen Magnus Kort gegen Ben Healy auf diesen Etappen, weil das, glaube ich, richtig spannend für beide Fahrer ist. Wenn, ne, immer noch, Klammer auf, Ben Healy hat richtig geile Form, Klammer zu. Aber das sind richtig geile Etappen, glaube ich, zum Zuschauen.
Ja, safe. Also das sind Dinge auch. Ich bin mir sehr sicher, dass wir hier einen sehr aktiven Start sehen werden. Das heißt, es lohnt sich auch von Kilometer 0 einzuschalten.
Ja. Van der Poel
wird auf jeden Fall auf solchen Etappen richtig Bock haben, Radrennen zu fahren.
Ja, ja, ja.
Hat dann mit Caden Gross und Emil Verstringer auch noch ein paar echt gute Leute dabei, mit denen man da ein bisschen Spaß haben kann. Und
vielleicht auch so Mauro Schmid oder so.
Ja, Mauro Schmid ist auch ein guter Fahrer für sowas.
Ja.
Das ist das Schöne an der Tour oder das Krasse an der Tour. Du guckst immer diese Gruppen an, diese Ausreißergruppen, denkst du, boah, was eine brutale Qualität.
Ja, ja.
Jeder dieser Leute hat eine sehr hohe Anzahl an UCI-Punkten, hat sehr viel gewonnen in seinem Leben.
Stimmt.
Also das ist schon,
das wird richtig interessant sein auf jeden Fall. Also auf die Etappen bin ich echt gespannt, weil Etappe 10, muss ich mal kurz da rein nochmal bitte, weil Etappe 10, das Finale davon, wir haben den Puy-Marie. Erinnerst du dich noch, was da war? Puy-Marie Palais-Pérol? Da war nämlich vor 2 Jahren die Attacke von Pogacar nochmal gegen
Wingegaard. Wo er wieder eingeholt wird. Das war eine sehr geile Etappe. Die haben wir auch kommentiert.
Genau, das. Und
haben wir gestern noch drüber gesprochen, war eigentlich ganz witzig. Wer es nicht kennt, schaut mal auf dem YouTube-Kanal bei uns. Das finden wir unter Live.
Ja, im Livestream.
Im Livestream. Und da wir jetzt die Spotify-Kommentarfunktion haben, kommentiert mal, ob wir das nochmal machen sollen. Weil irgendwie hätte ich Bock, aber es ist schon immer viel Aufwand. Aber wenn ihr das feiern würdet, könnte man das sich vielleicht nochmal rauspicken bei so einer Etappe.
Sollen wir nochmal Live-Kommentar zur Etappe machen? Oder sind wir einfach nur unnötiger Ballast in so einem Grundrauschen?
Oder gibt es schon genügend Jean-Claude Leclercs auf dieser Welt?
Brauchen die noch eine Meinung dazu. Aber ich finde, diese Etappe 10 bietet sich an, das zu kommentieren, da die Überleitung. Wir hatten damals, richtig harte Attacken am Puy-Marie. Die Anfahrt nach Lille-Orient ist ein bisschen anders. Ich glaube, ein Anstieg hat sich ein bisschen geändert, aber sonst ist fast alles gleich geblieben.
Ja.
Also das ist so eine Etappe.
Meinst du, der fährt nochmal los?
Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Etappe und ich glaube, er fährt nochmal los. Weil das ist halt, guck mal, was kann Pogacar richtig gut?
Fahrrad fahren.
Genau. Er kann vor allem lange bergauf gut Fahrrad fahren. Und wo ist er nochmal besser als andere? Nochmal deutlich besser. Das ist diese Explosivität.
Im sich verschätzen, was die Kohlenhydratzufuhr angeht.
Wenn es heiß ist.
An dem Tag, ja.
Ja, an dem Tag, genau. Wenn es heiß ist. Und die solche Etappen bieten halt schon das Potenzial mit den letzten 3 Anstiegen, dass du halt irgendwie sagst, komm, ich habe jetzt Bock gerade, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis es richtig ernst wird. Ich versuche einfach mal ein paar Sekunden nochmal zu fahren. Und das ist Pogacar. Das war Pogacar vor 4 Jahren, vor 3 Jahren ist die Frage, noch ein bisschen eher, ist die Frage, kostet oder ist er schlauer oder ich sag mal vernünftiger, erwachsener geworden und machen sie sowas nicht mehr, weil sie wissen, dass die anderen halt deutlich aufgeholt haben. So ein bisschen dieses spielerische Pogacar-Fahren, was damals halt gut funktioniert hat, weil der Dominator war, ist halt die Frage, ob sowas noch ähnlich passieren kann überhaupt, aber wenn Pogacar, dann halt so.
Ich glaube, wir versprechen uns jetzt viel von der Etappe und es passiert wenig.
Ja.
Ist immer, wenn die Vorfreude so groß ist, weil das letzte Mal das auf die Etappe so gut war.
Ja.
Aber das Potenzial da ist riesig und
diese Anstiege,
die sind halt auch teilweise richtig steil. Also dieser Col de Pertu hat 8,3%.
Ja.
Der Puy-Marie vorher ist auch richtig steil hinten raus mit 8,8%.
Col de la Griffoul hat 5,9 mit 6,7%, aber das ist der neue Anstieg, den kennt noch keiner so richtig im Finale. Das sind aber immer so diese 8 bis 15 Minuten Dinger. Das ist halt auch schon, Hinweis, Nationalfeiertag, französischer. Haben wir den französischen Fahrer, der da Bock hat?
Bock bestimmt jeder, der irgendwie eine Chance hat. Ich habe gestern.
Paré Pantre.
Ich habe so mitbekommen, dass David Goudou so ein bisschen geschämt wird von seinem eigenen Team.
Oh Gott, was ist passiert?
Die kritisieren ihn halt die ganze Zeit und sagen halt, dass er die Lust am Radsport verloren hat und dass er sich eingestehen soll, dass er irgendwie nicht mehr der Alte ist. Wenn du dir so ein bisschen seine PCS-Punkte anguckst, dann siehst du das auch. Der hat schon echt verloren hinten raus. Und oder seine UCI-Punkte, das Gleiche. Ja. Also der ist nicht mehr so stark. Vor ein paar Jahren hätte man sagen können, das ist ein Franzose. An dem Nationalfeiertag geht er da richtig steil. Es ist auch ein Tag für den Kevin Vaucouleurs.
Ja, sehr gut.
Wenn er nicht sozusagen
auf
GC fährt.
Jetzt, wo Oscar Onley weg ist.
Muss ja einer. Ja. Aber da ist auch noch ein Carlos Rodriguez, der ist auch.
Die wackelnde Rodriguez-Doppelspitze.
Ja, aber die sieht auch sehr wackelig aus.
Das von beiden aber auch.
Also der Carlos Rodriguez, weiß nicht, ob der jetzt nochmal so einen Schub bekommt vor der Tour irgendwie, aber der ist nicht mehr ganz so stark wie noch, also wahrscheinlich noch genauso stark, aber die anderen sind einfach stärker.
Oder nach dem letzten Jahr so einen Tim und Ahrensmann einfach mehr gucken, was man die auf GC bringt? Weil ich meine, die haben ja gewonnen.
GC gefahren, das ist ja das Problem.
Ja. Und dass man nochmal weiter mit ihm versucht. Die haben 3 Fahrer mit Arensmann, Wackler und Rodriguez, die GC-Fahrer sein könnten, aber alle 3 bei weitem nicht gut genug sind, um sehr weit vorne reinzufahren. Das ist hart.
Ja, das ist bei vielen Teams der Fall. Was ich jetzt sagen muss, wenn wir haben hier auch über einige noch gar nicht geredet. Ne? Wir sprechen die ganze Zeit über Etappen und wir sprechen über Vingegaard und wir sprechen über Pogacar und so. Pidcock fährt auch mit.
Carapaz,
genau. Aber vor allem Tom Pidcock fährt seit 2 Jahren extrem gut, finde ich. Und auch der Name Paul Texas ist hier noch nie gefallen.
Ja.
Das Interessante ist halt, ich traue dem eigentlich zu, dass er sehr, sehr offensiv fährt und sehr, sehr aggressiv.
Texas.
Aber das Team wird ihn wahrscheinlich jeden Tag mit dem Funk die ganze Tag nur sagen, Easy. Das ist eine Tour de France, die geht 3 Wochen. Ja.
Ist das der Nachteil von Paul Sexas, dass er zu jung ist? Das ist die große Frage.
Ja, das es ist ein extrem interessantes und großes Thema und ich glaube, das braucht auf jeden Fall mehr Raum, auch ob das physiologisch für ihn klappen kann in dem Alter.
Am ehesten kann ich mir vorstellen, weil Paul Sexas Werte sind, also wir wissen, dass er an langen Anstiegen auch gut fährt, aber was er vor allem noch richtig gut kann, ist anaerobe Kapazität. Wir haben gesehen, als er die Attacke mitgegangen ist, bei Pogacar, ein La Redoute, 3 Minuten 45, 8,7 Watt pro Kilo, habe ich vorhin schon gesagt. Dann haben wir die Mauer von Hui, 9,13 Watt pro Kilo bei 2 Minuten oder bei knapp fast 3 Minuten bei 2 Minuten 45 oder sowas. Das sind schon Werte, die sind crazy. Also es ist wirklich, das geht wirklich in die Richtung All-Time-Werte da, was so diese 2 Minuten, 5 Minuten anbetrifft. Die Frage ist halt, wie ist er jetzt über die 3 Wochen hinweg, wie wird er da performen? Und ist es vielleicht auch wirklich, wie du schon sagtest, schlau, ihn auch da, was er eigentlich gut kann, einzubremsen, damit er nicht hinten raus sich komplett verglüht? So, ist ein Paul Sexas zu unerfahren eventuell? Gibt es noch so eine Art Unerfahrenheit in dem, im aktuellen modernen Radsport?
Hat ja, die gibt es auf jeden Fall.
Ja, genau.
Aber die Frage fürs Team kann halt sein, lässt er ihn einfach fahren und der gewinnt irgendwie 2 Etappen vielleicht und dann geht er irgendwann hoch? Oder wickelst du den in Watte und sagst die ganze Zeit, Achtung, 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 und dann wird er auf Etappe 15, kriegt er eine Erkältung und dann hat er die Tour über gar nichts groß vorzuweisen. Ich glaube, ich würde ihn tatsächlich einfach fahren lassen, weil ich würde halt sagen, dann lässt ihn fahren, der geht irgendwann hoch und der wird halt selber merken, er muss seine Erfahrung selber machen. Es ist wie, wenn man mir gesagt hat, so vor meinem ersten Semester im Studium, ja, hier musst du jetzt mehr lernen als in der Schule, und ich habe mir gedacht, ja, komm. Mache ich wieder wie immer, so 3 Tage vorher. Was meinst du, wie ich da auf die Schnauze geflogen bin?
Ja, klar.
Und man muss Dinge, glaube ich, auch manchmal einfach erleben.
Voll. Und ich glaube halt, es kann sein, dass durch diese taktische und auch psychologische Einstellung, es vielleicht Teams, keine Ahnung, auch zu einem Paul Sexas, dieser Fahrer vielleicht sich selber dadurch, und das ist auch völlig in Ordnung so, als GC-Aspirant für ganz vordere Platzierungen so ein bisschen rausdisqualifiziert. Weißt du, was ich meine? Dass er erstmal seine Erfahrungen, der wird gut fahren, brauchen wir nicht sprechen, wenn alles gut läuft, aber dass er dadurch erstmal seine Erfahrungen sammeln muss, vielleicht auch mal auf die Schnauze fällt, dadurch vielleicht auch seine GC-Aspiration nicht komplett in Tonne geht, aber er wird so gehypt als der nächste mögliche Toursieger. Ganz Frankreich schaut auf den. Das ist ein unglaublicher Druck, den er auf den 19-Jährigen lastet. Und vielleicht sagt man, ey, ganz ehrlich, nutzt doch einfach diese Plattform, mach dein Ding, probier dich ein bisschen aus.
Genau, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn er da am Ende passiv fährt und 13. wird.
Genau, genau.
Dann ist so, ja, vielleicht hast du doch nicht drauf. Wenn er aber eine Woche, anderthalb richtig geil fährt, dann sagt man, gut, gib ihm noch 1-2 Jahre.
Ja, genau.
Und dann hast du eher ein positives Momentum.
Was aber, ne, also die Frage, wenn man sich anschaut, nach Pogacar und Vingegaard, dann hast du noch die Red Bull Bohans Grohe Spitze und dann kommt immer schnell Pizzex Hass halt schon. Dazu ist halt die Frage, oder?
Der kommt schon davor meistens.
Ja, oder davor, genau. Und dann ist die Frage, ist er, also wenn man es davor nimmt, dann wird er in logischer Reihenfolge auf Platz 3 fahren. So, oder ist es einfach vielleicht gut zu sagen, mach erstmal und wir sehen, was raus wird.
Ja. Wir müssen ein bisschen Gas geben, damit wir noch hier durchkommen mit den ganzen Etappen. Also wir kommen, was folgt, sind halt 2 Sprint-Etappen.
Ja.
Auch da kann man wieder nicht viel zu sagen. Ich glaube, das ist das Interessante. Bei Sprints und Sprintern kann man einmal über die Startliste reden und danach kann man sagen, ja, wir wissen ja nicht, was passiert.
Ja, sehen wir dann.
Das ist Chaos.
Ja.
Ein Bergetapp muss ein bisschen mehr Zeit investieren.
Ja.
So, wir haben 2 Sprint-Etappen, wo wir sagen, jo, das wird sich ein bisschen rauskristallisieren. Ich glaube, viele Leute sind auf einem Level. Und danach geht es eigentlich auch schon wieder weiter Richtung Belfort. Das ist eine lustige Etappe.
Ja, das
ist so. Wir fahren uns 150 Kilometer warm, machen einen Leg-Opener gemeinsam, fahren nochmal runter und fahren dann 9,1 Kilometer einfach so einen 20-Minuten-Test.
Richtig. Das ist, glaube ich, auch einfach eine Etappe zum Gucken.
Das kannst du dir genauso auf deinem Garmin oder Wahoo als File einspeichern und dann fährt das Programm so ab. Dann piepst es einmal, jetzt bitte kurz
los.
Und jetzt los.
Ja, ich würde mich nicht wundern, wenn die oben stehen würden, Laktat messen. Ja, aber also das ist gerade so, ne, wo stehen wir gerade so in Vorbereitung, also die Vorbelastung vor dem Hauptfinale der Tour de France, wo stehen wir gerade, kann man so reinfühlen. Man muss ja nicht All-Out gehen, aber man kann so reinfühlen, ach, warte mal, cool. Bei
ich glaube, da muss jeder All-Out gehen, außer 2-3 Leute.
Ja, schon. Aber es ist ja die Frage, ob das halt wirklich forciert wird als All-Out gehen. Aber dann weiß jeder so, okay, ich stehe bei 6 Watt, bei 6,5 Watt stehe ich ungefähr so und so.
Ja.
Vom Gefühl. Ist gut.
Also Ballon d'Alsace wird wahrscheinlich drüber gescheppert werden auf Etappe 13, bevor es dann von Mulhouse nach Le Markstein geht und wir eine Etappe sehen, die wir so ähnlich auch schon mal hatten.
Ja.
Einmal ziemlich. Bei der Tour de France Femme.
Ja.
Im allerersten Jahr, wo, glaube ich, Annemiek van Vleuten gewinnt, aber auch dann vor 2-3 Jahren.
Ja, das war der Pogacar Revenge.
Pogacar Revenge, genau. Gewinnt endlich wieder eine Etappe.
Ja.
Sprint von 4 Leuten, 5 Leuten am Ende.
Ja,
Pogacar, Vingegaard.
Genau. Das war 2023, wo die Yates-Brüder noch im Synchron hochgefahren sind.
Genau. Ja. Super schwere Etappe.
Ja.
Wird geil zu schauen und ab jetzt langsam beginnt es so, dass man eher mit offenem Visier fährt. Jetzt
voll.
Weiß man schon, wo man steht, jetzt weiß man schon, was man nicht kann, vielleicht auch.
Ja.
Und dann muss man halt da einfach noch ein bisschen anders fahren. Und ich glaube hier, wenn du hier deine Relaisstationen schön platzierst, in diesen
die
leicht abfallenden Tälern,
ja.
Dann kannst du da schon einen Unterschied machen.
Ja, auf jeden Fall. Dann ist auf einmal früh so ein Tim Wellens da in der Gruppe mit drin. Diese Etappe, 3800 Höhenmeter mit dem Schlussanstieg, Col du Hague, 11,2 Kilometer mit 7,5%, bietet echt Potenzial, dass noch was passiert. Es ist nah an der deutschen Grenze, also die ganzen deutschen Fans werden auf jeden Fall da sein. Da wird richtig viel Rambazamba gemacht. Das ist, glaube ich, keine geile Etappe, sind wir ehrlich, für so ein Lipo, so ein Diesel.
Mhm.
Kann ich mir vorstellen. Und wir haben jetzt hier so einen Doppelschlag am dem Wochenende. Das ist der Samstag, der 18. Juli. Am Sonntag geht es auch weiter und dann haben wir halt am Montag erstmal wieder Ruhetag, ehe es am Dienstag in die Zeitfahren geht. Ich will gar nicht so weit rausblicken. Das heißt aber nur, man kann ja so ein bisschen in diesem Wochenende investieren. Du weißt halt, am Montag haben wir kurz noch einen Off-Day und dann geht es in die Zeitfahren rein. Das heißt, du kannst hier auch so klassische Etappen vor dem Ruhetag werden auch gerne mal richtig auf Krawall gefahren.
Ja.
Hier hast du eine Kombination wahrscheinlich aus Ausreißergruppe und GC-Kampf. Wenn nicht das gleiche, aber in einem und dann am nächsten Tag ähnlich, da gehe ich aber eher auf GC halt drauf. Und ja, das wird echt spannend sein.
Du hast schon richtig gesagt, so für so einen Lipowitz ist sowas tendenziell nicht die beste Etappe, aber der ist so unglaublich konstant und souverän dieses Jahr. Also ich bin echt gespannt auf den. Wenn wir jetzt durch die Etappen durchsehen, können wir noch einmal dann einfach auf GC und unser GC-Ranking machen.
Ja, natürlich.
Die Folgeetappe nach der Etappe, wo wir relativ viele Anstiege hintereinander haben, ist dann ein bisschen entspannter zu Beginn. Ich glaube, es rollt aber trotzdem gar nicht.
Ja.
Und dann hast du ein relativ steiles Brett, so mit 8,8% schon mal im letzten Drittel der Etappe.
Mhm.
Und einen sehr, sehr steilen Schlussanstieg mit Plateau de Solaison, 11,6 Kilometer mit 8,9%. Also eher so einer der steileren Anstiege. Wem kommt das eher entgegen?
Weißt du doch. Haben wir doch schon dieses Jahr gehabt. Einer der wenigen Anstiege, die wir dieses Jahr schon im Pre-Test hatten, und zwar bei der Tour Aveyron-Alpes, gewonnen von Isaac Del Toro.
Gut, aber ich meine eher welchen Fahrertypen so. Also Beispiel einem Lipowitz, glaube ich, eher weniger. Nimm Tom Pitcock, dem Fall eher mehr, weil er einfach leichter ist. Und
Der Anstieg wird zu fresh gefühlt, zu fresh gefahren. So wissen wie früher die Planche bei vielen Etappen. Das heißt, du hast halt
kann man ja ändern. Wenn man das nicht möchte.
Ja, ja, stimmt. Aber
das Profil gibt es auf jeden Fall.
Die Freizeit, Red Bull Bohans zum Beispiel, wenn wir jetzt mal Lipo nehmen, ob die Interesse daran haben, das ganze Ding davor schon so hart zu machen, für ein Team UAE, für ein Team Visma, je nachdem, wo wir halt stehen, um dann halt auf einen Fatigue-Zustand den Plateau des Solaison hochzufahren.
Kommt natürlich ein bisschen auf an, worauf du Bock hast. Ne? Also wenn du sagst, mein Fahrer profitiert davon, dann fährst du halt diese kleineren Anstiege in Anführungsstrichen, vorher mit Gas. Und versuchst halt irgendwie zu sagen, wir gehen alle mit einem höheren verbrauchten Kalorienwert in den letzten Anstieg. Wenn du sagst, mein Fahrer profitiert davon nicht, dann piano. Ich glaube, das ist sehr individuell und da gilt es halt auch so ein bisschen, dass wir mal gucken, passen meine beiden Lieder auch zueinander.
Ja. Ja,
wenn der eine das gut findet, der andere nicht.
Ja, stimmt.
Dann ist es so, was machen wir denn jetzt?
Ja, das stimmt, das recht. Und ich glaube halt einfach, These Etappe 15, da wird noch nicht so Riesenabstände halt einfach sein bis dato. Wir haben jetzt gerade die ganzen Etappen besprochen. Steile
These.
Ja, also wir haben die ganzen Etappen bisher.
Der 10. der Tour letztes Jahr 30 Minuten Rückstand hatte.
Ja.
Die müssen auch irgendwo gesammelt
letztes
werden.
Letztes Jahr. Ja, das Ding, also.
Glaubst du, es wird besser?
Ich glaube, es wird näher dieses Jahr. Etappe 15.
Ich glaube, wir haben, das ist das, was, okay, ich ziehe diese Diskussion jetzt schon mal vor. Von okay. den Leuten, die wir an der Startliste, auf der Startliste der Tour de France haben,
ja.
würde ich halt sagen, da sind sehr, sehr viele dabei, denen du eigentlich eine sehr hohe Platzierung zutrauen würdest. Also ja. sogar zwei Leute in einem Team.
Ja.
Dementsprechend könnte es ein bisschen kompakter sein, mhm. weil das Level homogener ist und ja. du nicht mit einem, du wirst wahrscheinlich nicht einen Jordan Jégard auf Platz 10 sehen, ja. der sich so ja. dahin ja. Mausert. Es sei denn von den Helfern, einer wird irgendwann wirklich ein klarer Helfer und der nimmt ja. dann auch komplett raus.
Ja.
Wer wird so trotzdem derjenige sein, der da sich reinmogelt in die Top 10? Ja. Und genau das andere Ding ist, wie groß werden die Abstände dieses Jahr sein?
Das, ja, also ich glaube, also wir haben offensichtlich natürlich unsere zwei großen Leader, Pogacar, Vingegaard in der Reihenfolge. Mhm. So, und danach schätze ich mal, boah, ich kann mir vorstellen, dass wenn es gut läuft, Red Bull, Bora und Skrohe wirklich so, wenn sind keiner ausfällt, wirklich ähnlich gut fahren, Lipo und Remco, und sich vielleicht mhm. hinten raus erst das rauskristallisiert. Del Toro schätze ich sogar ein bisschen, also entweder einer von den beiden.
Aber du bist schon bei 4, guck mal.
Ja, ich bin schon bei 4.
Bei 4, dann Vingegaard 5.
Ja.
Dann hast du auch noch einen Richard Carapaz, der gut fährt.
Nee, der wird nicht auf GC gut fahren, glaube ich.
These. Boah, bin ich mir sicher.
Der verliert einmal und dann geht auf Etappen.
So wie ich den jetzt sehe, Zweiter bei der Tour de Suisse,
ja,
GP gibt ihn gut gefahren. Ich glaube, das ist so einer, der liefert schon eigentlich immer ab. Mindestens eine Grand Tour im Jahr liefert der eigentlich ab.
Okay, dann setzt du Carapaz irgendwie auf 5, 6 rum.
Nicht in der Reihenfolge.
Okay,
ne?
aber dass also, er Top 10 fahren kann.
Der wird halt gut fahren, ja. aber ich wollte eigentlich nur mal die Leute zählen, die da vorne reinkommen. Zwischen mal 5.
Ayuso.
Juan Ayuso ist der 6. im Bunde.
Dann haben wir schon irgendwo einen Helfer. Also, wir haben schon Isa de Toro, aber entweder Jorgensen oder so oder Adam Yates.
Ja, du hast auch noch Pitcock, der
Pitcock
auch
stimmt, fährt, ne? ja.
Das ist jetzt und nicht Michael, die Reihenfolge, aber und die
Michael
Menge,
Stora oder so, der kann auch noch mal.
Genau, die Menge an Leuten, die potenziell Top 10 fahren können, ist sehr, sehr hoch.
Tiberi war klar.
Ja, Tiberi irgendwie dieses Jahr noch keine gute ja. Saison gefahren. Kian Uijtebroeks wird so ein 9.-10. wahrscheinlich so mit All-Out-Effort. Du musst gucken, wo so ein Carlos Rodriguez hinkommt und Paul Sexas haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht aufgezählt.
Ah ja, stimmt.
Ja, das ist das, was ich meine. Du hast ja. einfach eine riesig breite Masse
ja.
An Leuten, wo du sagen würdest, Top 10, auch Matthias Skelmose.
Ja, stimmt.
Haben wir nicht genannt. Das sind alles, und das ist anders als im letzten Jahr, no hate gegen einige Leute, die da Top 10 gefahren sind im letzten Jahr. Aber das war irgendwie nicht das Gleiche.
Gefühlt. Wir haben auch noch einen Giro-Dritten, Jai Hindley, aber der kann man wirklich vielleicht sagen, dass er sich zurückfallen lässt.
Je nachdem, was seine Aufgabe wird. Genau, der wird, also, der wird relativ klar nicht
ja.
auf GC fahren.
Ja.
Aber wenn du jetzt mal so eine, ja, und dann musst du auch sagen, Tobias Halland-Johannessen ist jetzt der 6. geworden für eine gute Saison. Der wird auch irgendwo da vorne rum
ja. springen. War das mit so einem Lenny Martinez?
Ja, auch eine gute Saison. Okay. Jetzt bei der Tour de Suisse irgendwie ein bisschen ja. schlechter gewesen.
Ja.
Aber ich glaube, die Qualität dieses Jahr bei der Tour ist brutal. Und dann hast du halt immer noch nicht über die Leute gesprochen, die so ein bisschen die Offenbarung, weil letztes Jahr musst du dir angucken, wir haben zwei Top-Kandidaten gehabt, Pogacar und Vingegaard.
Ja.
Und dann ist aber mal Lipowitz und Oscar Onley darauf aufgetaucht, ja. die fahren ums Tourpodium, wo du gedacht hättest, oh, wow, wo kommen die
ja, denn jetzt? Wer ist der nächste Lipo oder Onley?
Ja, so genau, wer ist der nächste Lipo oder Onley dieses Jahr? Auch in Wakola ist das erste Mal GC richtig gefahren letztes ja. Jahr. Halland Johannessen, das hört sich immer so hart an, aber das waren so ein bisschen so, na gut, das fahren diese Leute schon Top 10 bei der Tour.
Ja, ja.
Also Healy auch, Jordan Jégard, das sind so Leute, die hast du nicht so auf dem Schirm gehabt. Das sind keine Topstars gewesen zu dem Zeitpunkt. Die sind ja. dort wirklich Topstars geworden.
Ja, voll.
Und das hast du dieses Jahr, hast du viel mehr von diesen Topstars, die da vorne reinfahren wollen.
Ja, überleg mal, hättest du zu dem vor der Tour gesagt, ein Wackele, ein Halland Johannessen, ein Oscar Only, ein Lipo, sind alle vor Roglic. So,
ja.
Das ist schon eine Ansage.
Hätte ich mir gedacht, Roglic wird 52. Wenn du mir das gesagt hättest.
Ach so, ja. Stimmt. Ja. Dann ist das der einzige Outcome.
Aber dieses Jahr ist halt schon echt deine brutale ja, okay. Qualität am Start. Das finde ich ist anders, deswegen deine These. Und jetzt kommen wir zurück.
Ja,
ja die Abstände könnten geringer sein.
Ja.
Ich glaube aber, dass da vorher schon richtig rumrandaliert worden ist.
Aber ich habe immer das Gefühl, halt, wir haben schon gesagt, die ersten 15 Etappen, wir haben da ein paar Situationen, aber es bot noch nicht das enorme Potenzial, wie vielleicht bei anderen Tour de France-Austragungen, dass bei ersten 15 Etappen schon so viele GC-Entscheidungen.
Du brauchst das Potenzial nicht mehr, die bei dem modernen Radsport. die machen einfach irgendwas da draus.
Ja, okay, das
wenn die stimmt. einfach schnell fahren wollen und irgendwie Leute abhängen wollen, dann früher hast du halt, das ist ja das Ding, früher hast du halt irgendwie gesagt, ja, nee, dann da kannst du nicht alleine fahren, da kannst du nicht alleine fahren, das ist jetzt irgendwie egal, dann fährt man halt da einfach alleine.
Verstehe ich. Ich meine, dieser Podcast lebt davon, dass wir auch mal diskutieren und mal nicht einer Meinung sind. So, ja. Hast du dir mal irgendwann mal gewünscht, kriegst du jetzt hier von mir. Diesmal würde ich mal ein bisschen gegenhalten noch. Ich verstehe voll, was du meinst, da hast du absolut recht. Ich glaube halt einfach, was man immer im Hinterkopf beharren muss, dass Etappe 19 und 20 einfach so ein Brett ist und dass man nicht, also klar, man muss sich wirklich schon im Klaren sein, dass das funktioniert, das wird auch funktionieren, aber man darf wirklich nicht zu viele Ressourcen unterwegs lassen. Und wenn man da angeschossen ist, glaube ich einfach, dass du zu viel verlieren wirst.
Wie viel Rückstand hat der 10-Platzierte im GC an dieser Etappe?
Der 10-Platzierte?
Der 10-Platzierte. Wir können einfach mal einen Tipp abgeben.
Ja. Ja gut, so 8 bis 12 Minuten.
Aber das ist doch schon übel viel.
Ja, schon okay.
Also,
das ist ja, nicht 30.
Das ist aber nicht 30, ja.
Aber 5 Minuten habe ich auch. 5 Minuten sind es auch
oder
nicht.
Oder zwischen dem ersten, zweiten und dritten. Ja. Oder ja, dem ersten, dritten.
Okay, da will ich anders rangehen. Zwischen den ersten 4. Weil
warum
ich sehe,
jetzt 4?
Lipo, Remco, ich kann mich entscheiden.
Ich mache doch die ersten 3 und einer von beiden ist der dritte.
Ja, okay.
Zwischen den ersten und dritten, wie viel Zeit liegt da?
1:18. Das wäre nah genug, dass noch was Interessantes sein könnte.
Dann sage ich 3 Minuten.
3 Minuten?
Ja, zwischen dem
ersten. Bei Etappe 14, 15.
Warte.
Leute, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr auch Meinung dazu habt. Guckt es euch gerne an. Dann machen wir
Etappe 15. Am Ende von Etappe 15?
Ja, okay, das ist zu nah. Nee, dann würde ich sagen.
Oder am Ende, auch egal. Am Ende, mein Tipp, 3 Minuten am Ende von Etappe 14.
Okay, dann ist meiner 1:18 in der Etappe 14. Ich sage, dieser wird es enger. Leute, schreibt es in die Kommentare mal hier rein. Was seid ihr der Meinung? Wie close wird die diesjährige Tour?
Also nochmal, Etappe 14 Ende. Ich sag 3 Minuten, du sagst 1:18.
Den ersten 3 Fahrer.
Ja, zwischen dem ersten und dem dritten. Okay, ja. Dann das gucken wir geil. Uns mal an, was jetzt noch kommt.
Nach ganz Etappe kurz, bei der Tour-Saison hast du ein bisschen nochmal stiegen. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja schon einen Fahrer, der gut gefahren ist, dieses Jahr. Isaac Del Toro ist da hochgescheppert. Und das ist seine beste Zeit. Oder seine beste Performance, so eher. An dem Anstieg, genau. Sollte ich es ganz kurz mal zitieren. Wir sind bei Del Toro 33 Minuten 6,67 Watt pro Kilo, also der Anstieg 33 Minuten hochgefahren. Und wir haben Plateau Solaison, ist auch ein bisschen geschichtsträchtig. Do you remember Richie Port versucht 2011 oder 12 zum Sieg zu fahren, BMC-Zeiten, oder später war das, BMC ist ja schon gefahren. Mhm. Könnte das Ding gewinnen, die Dauphiné, und Chris Froome vereinigt so ein bisschen den restlichen Haufen drumherum und auf einmal fährt ehemaliger Teamkapitän von Richie Port so ein bisschen das ganze Feld um ihn herum und versammelt ihn und ich glaube Jakob Fuglsang ist glaube ich vorne mit reingefahren und Richie Port hat an diesem Tag die Dauphiné verloren. Ebenso hatten wir an dem Anstieg schon Plateau de Solaison, Doppelsieg, Roglic und Vingegaard fahren Hand in Hand, Händchen haltend über die Ziellinie. Also dieser Anstieg wird spannend.
Ein Traum. Einfach ganz schöne Radsportgeschichte.
Ja. Und gibt's auch ganz tollen Käse. Muss auch mal dann folgen.
Sind wir jetzt hier in der ARD oder was?
Das habe ich nur hinten drauf geworfen jetzt. Emanuel Buchmann am Plateau Solaison.
Kauft er sich einen Käse. Etappe 16. Nach dem Ruhetag kommt das Zeitfahren.
Und das ist immer geil, vor allem wenn das mit dem Berg beginnt.
Ja.
Lieben wir.
Lieben wir, lieben die Beine auch manchmal. Da wird es einen wahrscheinlich richtig aufstellen.
Ja, einer leidet immer richtig.
Einen beißen immer die Hunde.
Und das wird, der weiße Ruhetag wird auch gar nicht so entspannt. Da wird richtig Programm noch gefahren.
Das heißt, das Zeitfahren, ich habe manchmal das Gefühl, man wartet, da gebe ich dir recht, dann wartet so ein bisschen bis zum Zeitfahren. Dann fährt man das Zeitfahren, dann hat man das auch so abgehakt. Man weiß dann Bescheid, denkt sich, ja, scheiße.
Verdammt.
Verdammt, jetzt habe ich wirklich gar keine, hatte Hoffnung fürs Zeitfahren, jetzt habe ich wirklich keine andere Wahl, außer ab jetzt nur noch in die Offensive
stell
zu gehen.
Stell dir vor, meine These 1:18 würde noch zählen. Jetzt haben wir noch den Solaison-Anstieg. Auf einmal sind wir in den ersten 3 und diesmal
haben
ist auf 3.
1:20 zwischen den ersten.
Nein, ein bisschen mehr. 1:45, so. Und Remco ist der Dritte. 1:45 auf Pogacar. Vingegaard hat nur, 40 Sekunden Rückstand. Es geht in Zeitfahren und Remco verliert noch im Zeitfahren Zeit. Boah.
Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Kann ich mir auch nicht, aber dann das wäre wirklich, das ist Worst Case für den Mann. Wenn der in dem Zeitfahren verlieren würde, weiter Zeit verlieren würde, dann war es das. Dann bricht er.
Das kann gut sein. Dann stimmt aber auch schon vorher was nicht, wenn der Mann im Zeitfahren irgendwie Zeit verliert. Aber das ist andersrum gesehen eine total interessante Etappe, wenn er dann nämlich Zeit gut macht. Weißt du hast voll. Dann, sagen wir mal, deine 1:18 Rückstand und du holst mal nochmal 40 Sekunden raus.
Ach, 40 ist heftig.
40 ist heftig, aber ja.
26 Kilometer
ist überleg mal, so was ein Jonas Vingegaard mit Tadej Pogacar gemacht hat vor ein paar Jahren bei den Zeitfahren. Da hat er den ja auch komplett auseinandergeschraubt.
Ja, da hatten wir eine Abfahrt, die war etwas technischer. Die ist wohl gar nicht so technisch. Da ist relativ neutral, wenn die da rauskommen. Und du hast danach flach. Danach am Ende hatten wir letztes Mal einen Anstieg, wo Vingegaard Alien-Watts gefahren ist. Zeitfahren
kannst du halt schon. Und das hier ist gar nicht mal so kurz, oder? Das sind 26 Kilometer. Ich weiß nicht, wie lang das damals war, wo Vingegaard so viel Zeit rausgeholt
hat. Ja, da war ein Schlussanstieg dabei. Und ja, da ist er Alien-Watts gefahren.
Genau, aber das war relativ kurz. Das heißt, bei so einem Zeitfahren kann halt auch mal echt ein fetter Zeitabstand auf einmal entstehen.
Ja. Ich wüsste genau, wie das Zeitfahren sich bei mir anfühlen würde. 9,7 Kilometer, 4,3% am Anfang. So richtig ekelhaft zu tief gehen. Oben, fuck. Dann in die Abfahrt versuchen, irgendwie klarzukommen und dann Ziel zu retten.
Mehrfach sich versteuern, weil man so viel Laktat
im Kopf hat. Einfach blind gegen die Wand einscheppern. Zu viel Laktat. So milchige Augen schon.
Ja, genau. Das fühlt sich auf jeden Fall scheiße an.
Ja.
Nach dem Zeitfahren fahren wir, was ist das für eine Region hier eigentlich? Das sind dann wahrscheinlich eher die Alpen.
Ja, genau, also Genfersee Zeitfahren, also Schweiz. Und dann geht's rüber nach Chambry, die Brutstätte aller Age de Serre Nachwuchstalentfahrer oder Decathlon CMH CGM-Fahrer.
Langjähriger Wohnort auch von Matteo Jorgensen.
Ah, hat er gewohnt?
Ja, das der ist nicht. Bei Chambry gefahren, der ist bei Age de Serre im Devo-Team gewesen für zwei Jahre. Hat dann in Chambry gewohnt und ist dann nach Nizza gezogen, glaube ich.
Also der war ja einer der Teams, die schon relativ früh halt sehr viel Nachwuchs gemacht haben und die Kids hatten dort ihre Station in Chambry, was dann ziemlich gutes Trainingsgebiet eigentlich für alle Fahrer ist.
Ja.
Genau, was haben wir für eine Etappe? Ist halt irgendwie interessant. Also was glaubst du? Ich glaube, da ist einfach ein bisschen kurz Luft holen angesagt. Da kannst du ja nicht, also ich glaube,
Etappe 17 am Ende dieser 7 Kilometer mit eigentlich 7% bieten schon wieder das Potenzial, dass man da, wenn man Bock hat, was machen kann.
Ich glaube, du bist bei 18, kann das sein?
Ich bin bei 18, ja. Korrekt. Ich habe 17 einfach übersprungen.
Ja,
aus weil Gründen. 17 ist...
aus Gründen, das ist eine
Pause. Lass mal 17 überspringen.
Ja, okay, gut, dann überspringen wir das. Das
könnte Luft holen, aus der Gruppe. Caden Groves wird wieder als Solist wie letztes Jahr aus so einer...
Ah, stark. Ja, sehr gut.
So Caden eine Groves, guter Kurs. So eine Etappe könnte das sein.
Ja, oder ja.
Oder reicht. Mathieu.
Ja, ja. Aber auch da in der
Stadt. Natürlich, nachdem er das Zeitfahren gewonnen hat.
Okay.
Weil sie das erste Mal irgendwie Matthäus Zeitfahrmaschine mitbringen und nicht über Nacht dahin shutteln müssen, weil er dann doch gemerkt hat, so, oh ja, morgen ist ja ein Zeitfahren und ich brauche dann doch die schnellsten Teile und nicht die Standardteile.
Nee, genau, Etappe 18, viel interessanter. Voron noch auch Sierra Mellet. Diesmal haben wir nämlich den 7-Kilometer-Anstieg mit 6,7%.
Ja.
Ich würde sagen, es taktet den Dreierblock auf. Den Dreierblock zum GC-Finale.
Exakt. Und ich glaube, jetzt gebe ich dir so recht, weil die nächsten zwei Tage so schwer sind, ist da erstmal so, boah, nee, lass mal ein bisschen rausnehmen.
Ja, aber ich glaube, das ist so ein Ding, irgendwie eine Spitzengruppe kommt relativ früh, also kommt durch, GC fährt irgendwie da kontrolliert, dann gucken sich alle an, passiert heute was? Nee, nicht so wirklich.
Hat einer dann doch gute Beine und versucht es mal so ein bisschen.
Genau, versucht es mal so ein bisschen.
Pogacar fährt rüber und fährt eine Minute raus.
Genau, also, holt so ein paar Sekunden und dann, Remco attackiert, keine Ahnung, schafft er wirklich irgendwie noch Zeit rauszufahren und dann ganz am Ende, der letzten Kilometer, Pogacar voll an drauf, am Ende sind alle zeitneutral, haben nur einen Effort geleistet.
So ein bisschen wie
damals, als Lenny Kemner fast ins gelbe Trikot gefahren bist, weißt du noch?
Hm,
das war auch dann so dieses, wir fahren schnell alle als Gruppe, gucken sich alle so an, ne? Also, macht ihr was? Nein, doch, vielleicht, ich mach was.
Ich fühle mich ganz okay, vielleicht fahre ich mal 30 Watt mehr als sonst und guck dann wieder.
Ja, genau, und dann merkst du so, okay, kurzes Loch, ja, nein, ich zieh mal durch, na, okay, doch nicht. Ja.
Genau.
Und jetzt, legendär, so in der Tour de France einmalig, Doppel-Alpe d'Huez auf 2 Tagen verteilt. Das heißt, der ganze Berg wird besoffen sein.
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Also Doppel-Alpe d'Huez, muss ich sagen, ist gar nicht so Doppel-Alpe d'Huez, weil sie fahren zweimal.
Das ist richtig.
Die richtige Seite.
Also, der Prudhomme hat gesagt, wir haben Alpe d'Huez zweimal eingebaut und wir machen 2 verschiedene Rennen daraus. Einmal Alpe d'Huez als der laute Anstieg, die legendären 21 Kehren hoch an den Holländer-Kurven, an den Norweger-Kurven. Das ganze Alpe d'Huez-Programm, wie man es kennt und gewohnt ist. Ich greife schon mal kurz vorweg und am nächsten Tag das stille Alpe d'Huez, denn über den Col de Sarenne-Anstieg, so von der Nebenseite her, und es kann sogar sein, dass auf einem kleinen Abschnitt keine Zuschauer erlaubt sind, weil es einfach zu eng ist. Das bedeutet, wir kriegen so eine
Geisteretappe
Puy de Dôme mäßig. Weißt du das noch?
Ja.
Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Ich fand das ganz geil. Es hat so eine Tension dann irgendwie
Covid-Tour.
gehabt.
Covid-Tour.
Nee, Kurvetour.
Aber das ist auch wie bei
der Kurvetour. Ja. Genau. Aber bei Puy de Dôme fand ich es noch krasser, weil wirklich keine Zuschauer da waren und du hörst die Leute halt atmen.
Du hörst sie sogar reden.
Und du hörst sie reden, genau. Und ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht. Es hat so eine Tension dann irgendwie mit sich gebracht. Das ist
wie bei den Fußballspielen während Covid, wo du auch mal die Leute hast reden hören.
Ja, genau.
Und den Trainer, wie er so gebrüllt hat. Also
das wird sicherlich echt interessant werden. Aber kommen wir einmal zu Etappe 19, Gap Alpe d'Huez. Ich glaube, von Gap nach Alpe d'Huez ist das so ein Klassiker.
Ja.
was finden wir davor?
Eine Etappe, die sich hauptsächlich um den Schlussanstieg
dreht. Ja, habe ich auch noch gedacht.
So, das ist gar nicht mal so kompliziert, glaube ich. Da wird, glaube ich, vorher nicht viel passieren.
Ja.
Ganz klar der Fokus auf dem Schlussanstieg, wogegen es am nächsten Tag halt dann ganz anders aussieht.
Ja.
Also hier, das ist für mich dann so ein bisschen wie eine Sprintetappe. Da brauche ich jetzt gar nicht so krass viel zu sagen.
Ja, das ist...
Weil es bringt dir nicht mal was, irgendwie eine Relaisstation aufzubauen.
Ja.
Das bringt dir gar nichts, aus meiner Sicht, weil du attackierst nicht am Col de Noyer und hast dann irgendjemanden, der dich da hunderte Kilometer durch die Gegend
zieht. Du attackierst auch nicht am Col d'Ornon, weil das bringt ja nichts mehr.
Dann fährst du da auch nichts mehr raus. Also ist der Fokus auf dem Schlussanstieg.
Victor Campenaerts für 700 Meter vor Alpe d'Huez bereitgestanden.
Genau, um dann die 3-Sekunden-Lücke zu verteidigen.
Genau, stimmt, hat er keinen rausgeholt.
Der ist ja, wie willst
du? Der hätte einfach im Feld sitzen können, der wäre auch nicht abgefallen.
Ja.
Ja, das wird schon interessant. Also eigentlich haben wir ein klassisches, finales Bergzeitfahren ohne Großvorbelastung Alpe d'Huez hoch.
Ohne Großvorbelastung ist aber so hart. Aber ja, ist eine kurze,
ja, aber,
ne, für, ist eine kurze Etappe, das stimmt schon.
Für ich rede die, ja nicht aus
für,
meinem
Leben. Für die Leute Sicht. Ist das keine Vorbelastung.
Ja.
Ja, genau. Nach 113 Kilometern geht es berghoch. Es möge der Stärkste gewinnen. Die spannendere Etappe ist die nächste.
So.
Col de la Croix de Fer, 2063 Meter. Col du Galibier, 2631 Meter.
Ganz kurz, sagen wir beim ersten Col de Glandon oder Col de Croix de Fer?
Ja, man fährt immer den Glandon zuerst, wenn man von der Seite und dann den Croix de Fer, genauso wie man den Telegraph fährt und dann den Galibier von der Seite. Oben Col de Galibier, Souvenir Henri de Grange, weil es der höchste Anstieg in den Alpen ist. Und vorher hatten wir, glaube ich, Jacques Godet ist immer der höchste Anstieg
Pyrenäen.
In den Pyrenäen.
Höchster Anstieg überhaupt ist, glaube ich, Henri de Grange. Und das ist ein... meistens halt, wenn der Galibier da ist, natürlich immer der Galibier.
Ja.
Oder der Col d'Isoran gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, aber das sind so die biggest player, 2642 Meter Höhe.
Und jetzt kommt hier die Höhe rein.
Jetzt kommt die Höhe rein und das wird halt super spannend, weil der Zeitpunkt des Anstiegs ist halt sehr interessant. Wenn du noch irgendwas an der letzten Etappe ändern kannst, kippen willst und in der Lage bist, dann da. Also dieser Anstieg, diese Etappe würde ich eigentlich sagen, würde ich von Anfang an schauen. Und spätestens im Tal Richtung Telegraph und Galibier. An diesem Samstag haben die meisten sich nichts vorzunehmen.
Genau, das würde ich auch sagen. Es ist wahrscheinlich dann so der Punkt, wo man, also ich glaube ja nicht, dass das noch so nah beieinander ist, aber vielleicht, und es gibt die Etappe auch irgendwie her, kann man dann hier mit der Brechstange noch ein bisschen Chaos machen.
Das
sind über diese Chaos-Etappen, über die wir sprechen.
Genau, es ist ja egal, ob das weit auseinander ist oder nicht. Dort entscheidest du halt, bleibst du da, wo du bist, oder versuchst du alles nochmal umzudrehen. Und wenn du es umdrehen möchtest, dann kannst du es nur da. Und wenn du es halt auf der Etappe machen willst, also jeder weiß, du, in Richtung Col de Telegraph und dann Galibier, da musst du es halt machen. Dann hast du noch vielleicht auch die Möglichkeit, wenn das klappt, dass du noch genug Zeit hast, das im Ziel vielleicht zu verteidigen, auszubauen, dann Col de Sarenne noch oben drauf, wenn du halt der Stärkste an dem Tag bist, da kannst du wirklich auch einiges halt nochmal gut machen. Also das wäre super spannend und ab Kilometer 102 befinden wir uns bei 1962 Meter Höhe. Das heißt, wir haben die letzten, wie viele Kilometer sind das denn? Letzten 8 Kilometer sind wir 7-8 Kilometer über 2000 Meter. Also wer da Probleme bekommt, verliert ordentlich Zeit.
Definitiv. Also ich kann mir vorstellen, dass bei der Dichte an Qualität, die wir da haben, dass sich da auch tatsächlich so ein bisschen so eine Pattsituation ergibt. Dass da viele Leute wissen, okay, einer, wahrscheinlich Pogacar, hat das Ding jetzt gewonnen, aber es geht ums Podium und dann könnte es eine extrem passive Podiumsgeschichte geben, vor allem von den beiden, die auf dem Podium sind.
Ja.
Und aber ich glaube, es wird so oder so entertaining. Ich glaube, es gibt dann mehrere Rennen. Es gibt ein Rennen um Sieg und ein Rennen ums Podium.
Ja, aber das stimmt. Das wird, da hast du absolut recht, das kann definitiv so sein. Und klar, es ist unwahrscheinlich, dass unwahrscheinlicher das passiert. Aber soll GC Platz 1 halt kippen, dann halt da. So, also irgendwas wird passieren oder es wird halt einfach sich ein bisschen festfahren.
Ich glaube, da wir jetzt schon so viel über Favoriten gesprochen haben und, ja, und wie die zueinander stehen, ist das jetzt einfach we wait and see. Ja. Eine Etappe, aber die das Potenzial hat, irgendwie noch ein bisschen was umzubiegen.
Ja, voll. Also wenn, dann die, und das hatten wir damals ziemlich ähnlich halt damals gesehen, Vingegaards erstes gelbe Trikot gegen Pogacar. Damals haben sie wohl analysiert, das wird heute nicht mehr passieren, aber dass gerade Pogacar sich bei heißen Tagen wohl angeblich schlechter mit Kohlenhydraten versorgt. Das ist wohl damals mal so ein bisschen, oder hatte Grisha Niemann mal, Zitat, irgendwann mal angemerkt und sie daraufhin halt diese frühe Attacke, diese Rechts-Links-Attacke gesetzt haben. Und dann weiß man ja noch, ist Pogacar ja ziemlich intensiv von vorne gefahren. Dann, ja, in die Höhe rein, wenn du dann noch weißt, er sich zu schlecht versorgt mit Carbs, das kippt dann halt, in dem Fall bei der Etappe hat das alles geändert. Hat sich ja grau gefahren, ist ja vorne noch drüber gefahren, wollte das Ding halt dominieren und dann am letzten Anstieg hat dann weniger die Zeit rausgefahren. Hier könnte es am Col d'Isère Rennen vielleicht funktionieren, wer weiß. So, aber das wird auf jeden Fall eine spannende Etappe werden. So, wir haben dann Tag drauf, können wir ganz kurz abrappen noch, die Paris-Etappe wieder mit Montmartre. Wie geil ist es? Das mögen wir.
Das mögen wir.
Das finden wir sehr gut. Dann hat die letzte Etappe noch ein bisschen
einzige mehr Spannung. Einzige Frage ist, ob sie das GC wieder freezen. Wahrscheinlich ja nicht per se, sondern nur, wenn es wieder nass ist.
Ja, das kann, das hast du recht, das kann sein. Das macht irgendwie auch Sinn.
Der Lipo-Herzinfarkt letztes Jahr, den ich bekommen habe.
Jo, stimmt.
Als wir,
wir haben es zusammengeguckt und du bist ja halt komplett zerbrochen dabei.
Ja, ich dachte mir, das kann nicht sein, er schmeißt das Podium weg. Aber wir haben es ohne Ton geguckt. Haben wir beim Podcast aufnehmen Ton geguckt?
Das, nee, wir haben danach vorstellen aufgenommen, glaube ich. Ja. Und
weil wir extra aus irgendeinem Grund haben wir trotzdem ohne Ton geguckt.
Ja, weil es, glaube ich, schrecklich war.
Wahrscheinlich halt. Das kann auch sein. Naja, auf jeden Fall habe ich da einen halben Herzinfarkt bekommen. Die Etappe finde ich sehr, sehr geil. Ja. Ich habe da schon wieder Bock drauf, die zu schauen. Und ich finde, es ist ein viel, viel ja, besseres Finish als,
ja, absolut,
als das, was wir früher hatten.
Ich war diesem Januar da, bei Montmartre, an dem Anstieg. Ich war einfach nur
privat. Hast du schon mal Recon gemacht?
Ja, genau. Sind wirklich Steine da. So, das ist wirklich hobbelig. Ich war einfach privat da und dachte mir so, boah, geil. Also, und vor allem krass, wenn du da bist, siehst du dann, das ist doch steiler, als man denkt. Also das ist jetzt gar nicht mal, ja, so, das ist nicht nichts.
Einfach ist das nicht.
Ne? Das ist gar nicht einfach. Weil dann mitten in Paris denkst du, was soll da kommen?
Ja.
Das ist voll hart, das Ding. Also ich bin gespannt, weil es macht wieder mega Bock, das zuzuschauen. Gut, dann haben wir richtig viel gerade abgerappt. Heute Folge mit Überlänge.
Heute mit Überlänge, glaube ich, ein bisschen anders, als wir sonst durch diese Folgen der Preview-Folge gegangen sind.
Ich muss sagen, ich mochte es, weil ich finde, wenn wir mit der Strecke auch GC und Sprint abarbeiten, haben wir
zu
mehr
wenig Chaos.
Du findest es Chaos?
Ich finde es zu wenig Chaos.
Ja, zu wenig Chaos. So.
Das ist jetzt gut gewesen, dass wir noch so abbiegen konnten. Und ich habe jetzt noch einmal rausgesucht, ja, weil ich gerade auf dem Vingegaard-Profil war.
Ja.
Dieses Zeitfahren, wo er alle anderen so zersägt hat. Ja. 1,38 auf Pogacar auf 22 Kilometer. Und dann hatte Wout van Aert schon 2,51 als Dritter.
Ja.
Und der Zehnte hatte dann halt 3,31. Da, ja, ist David Goulet auch noch schnell Rad gefahren.
Ach krass, jo, stimmt. Ja, guck mal, wenn, also wenig wahrscheinlich, aber wenn sowas passieren könnte in so eine Richtung, bei so einem Zeitfahren, das wird nochmal super viel ändern. Ja. Da bin ich mit meiner, wir sind nah beieinander These, gar nicht mehr so weit weg. So, jetzt muss ich aber von dir nochmal natürlich eine Aussage entlocken. Wer gewinnt die Tour de France 2026?
Wenn es nicht Pogacar ist?
Nein, das haben wir nicht gesagt. Erstmal, wer gewinnt, das können wir danach machen.
Oh, boah.
Sag's, also würdest du dich wirklich auf Pogacar jetzt einschießen?
Ich würde mich auf Pogacar einschießen.
Ist es die 5?
Ja, und wenn es nicht Pogacar ist, dann ist es dieser Del Toro.
Ma. Ja, ich sag auch Pogacar.
Wenn es nicht Pogacar ist.
Dann ist es Vingegaard. Vingegaard vor, also Pogacar ist da nicht raus.
Vingegaard vor Tobias Halland Johannessen und Carlos Rodriguez.
Nein. What? Vingegaard vor Lipo wäre doch geil. Wenn, dann müsste Pogacar komplett raus sein. Das wünsche ich ihm nicht.
Und Del Toro auch. Dann fahren die beim Mannschaftszeitfahren, einmal irgendwie biegen die falsch ab und enden in Portugal. Das muss dafür passieren, glaube ich. Ja.
Zu weit, zu spät gedreht. Nee, also wenn Pogacar raus wäre, also komplett raus wäre, dann Vingegaard vor Lipo vor Del Toro. So. Ich glaube, Del Toro cracked.
Das ist ein kranker Tipp. Da finde ich gut.
Okay. Müssen wir mehr tippen oder bleiben wir so?
Ich glaube, wir bleiben so. Die Folge ist schon sehr lang.
Ja.
Ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, unsere Tipps werden gut altern und wir hören uns
dann, erfahrungsgemäß ist das immer so.
Hören uns dann nächste Woche, wenn wir unsere Tipps alle revidieren.
Ach, ich freue mich drauf. Es geht los. Tour de France und viel Spaß beim Zuschauen. Genießt es.
Ciao.
Tschö.